Hallo? Hallo? Bin ich schon drauf?
Ja, richtig. Hast du es verlernt, wie es geht?
Ja, ich habe verlernt, wie es geht. Einen wunderschönen, guten Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das hört. An die Zuhörer.
Was mit denen, die nachts hören?
Und Zuhörerinnen, was mit denen?
Oh. Gehen wir jetzt auf diese Schiene. Thorsten. Ja, hallo.
Ja, hallo.
Wir sind bei der, wie viele Folge sind wir denn überhaupt?
Oh,
da passt 39. Man einmal nicht auf. Da passt man einmal nicht auf.
Es wird der 19.10., ja, 39.
39, ja.
39 zur Folge schon. Ich glaube, die letzte, da, wo ich dabei war, da war noch eine 2 vorne.
Nee, ich glaube, ganz so viele, aber es waren schon gefühlt so 6, 5, 4, irgendwie so. Ja, wie ihr unschwer erkennen konntet, ist Bastian wieder dabei. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir genauso anfangen, wie wir aufgehört haben. Seine erste Frage war, was sind denn eigentlich die Themen für heute? Also von dem her, beste Voraussetzungen, wie immer. Aber wir freuen uns natürlich, wieder in der alten Stammbesetzung heute mal aufzuzeichnen. Michael, der Dauergast, hat eine private Verpflichtung, der er heute nachkommen muss.
Genau, das heißt nämlich nicht, dass Michael, unser Dauergast, nicht mehr dabei ist. Das heißt nur, dass er jetzt heute nicht dabei ist.
Deswegen heißt er Dauergast, weil er eigentlich dauernd dabei ist.
Ganz genau. Von daher schöne Grüße dahin.
Genau.
Ja, wir waren, Thorsten und ich, wir waren bei der Bus 400.
Sind wir nicht mehr dabei, dass wir am Anfang mit den News anfangen?
Das ist die Breaking News eigentlich, dass wir bei der Bus 400 waren. War doch auch, hast du nicht gelesen hier auf Bild, so Thorsten und Mario und Thorsten waren bei Bus 400. Nein, wir haben, ich glaube, so News, weiß gar nicht, hat keiner was eingetragen von dem her. Doch, da ist ein.
Ja, ich glaube, das ist aber von Michael.
Okay, dann haben wir, ja, stimmt. Nein, also wir lassen die News heute mal aus. Wir waren bei der Bits und so 400 in München.
Ganz genau, sind fast 700 Kilometer dafür gefahren, also nur ein Weg und den auch wieder zurück. Doch eine ziemlich weite Fahrt, was man vielleicht nicht für jedes Mal so machen würde, also nicht für jede Bus. Aber einmal dabei gewesen zu sein, war eigentlich schon eine schöne Erfahrung. Das kann man mal so festhalten.
Genau, hat auch alles besser geklappt als erwartet. Also wir sind super durchgekommen, konnten dann gestern noch in Ruhe vorher und nachher was essen.
Hotel war gut, Wetter war gut, München sah schön aus, auch wenn wir nicht so viel davon gesehen haben.
Ja, also wie muss man sich das vorstellen? Also im Endeffekt Bits und so kennt man ja vielleicht, sprich ein Podcast, wo man sich über aktuelle Themen unterhält.
Oh.
Ein Technik-Podcast. Und was dort jetzt zum, ich weiß nicht, zum wievielten Mal, ich glaube zum vierten Mal war es im Endeffekt dann im vor Live-Publikum quasi aufgenommen. Das Ganze findet in München im Gasteig statt, da in dem Karl-Orff-Saal. Wir haben vorhin mal überlegt, wie viel 100 Leute da ungefähr reingepasst haben und auch da waren. Also ich würde so 400 tippen oder so ungefähr. Du ein bisschen mehr, ne?
Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber also ich habe jetzt auch wirklich nicht die Reihen gezählt. Aber es sind auf jeden Fall
400-500 Leute.
Ich finde das schon beeindruckend, dass so viele Leute dann für so einen Podcast kommen. Ist schon irgendwie cool.
Ja, Bastian muss ein Duplo auspacken gerade. Ich hoffe, ich drücke die richtige Räuspertaste. Ist auch eine super Idee gewesen jetzt. Ich packe mir mal ein Duplo aus. Oder einen anderen Schokoriegel wie Mars, Snickers, Rider. Nein. Ach, Bastian, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit für dich den Knopf hier drücken. Ja gut, Mario.
Nimm das mal.
Mario übernimmt. Genau, auf jeden Fall wird dort vor Live-Publikum quasi der Podcast aufgenommen. Auf der Bühne sitzen halt in bequemen Stühlen die Protagonisten und unterhalten sich.
Ganz genau. Und
hört sich nicht so spannend an, wenn man das jemandem erzählt, was man gemacht hat, dass man sich da angeguckt hat, wie sich die Leute mit ihren Mikrofonen unterhalten. Aber
zumal man ja das Gleiche auch hört, wenn man sich nachher als Podcast anhört. Aber das Lustige ist ja doch, wenn man die Leute mal live sieht. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir die nicht schon mal live gesehen, weil die ja auch ihren Podcast und zum Beispiel so eine besondere Veranstaltung auch per Video übertragen, weil ja diesmal auch einiges an Video-Equipment aufgefahren. Aber was man ja sagen muss, was man vielleicht so auf den Videos jetzt nicht so sieht, zum Beispiel, dass man, also man ist halt nochmal näher, wir saßen jetzt auch in der ersten Reihe, das war auch ganz, ganz günstig und kann dann natürlich auch mal anders gucken, als vielleicht die Kamera guckt. Zum Beispiel fand ich sehr lustig von dem Basti, also jetzt nicht du, sondern der Basti, der da halt mit dem Podcast, genau, die
Schlingel, haben auch einen. Jeder gute Podcast braucht Basti.
Genau, und allein schon die Schuhe von dem zu sehen, ich finde, das war schon lustig.
Möchtest du dir auch TouchOS 10 installieren, damit du eine eigene Räuspertaste wieder hast?
Nein, keine Räuspertaste.
Gut, nee. Wenn einer sie nicht braucht, dann du.
Genau.
Ja, nee. Völlig d'accord. Ja, so die Atmosphäre war halt das, wofür es sich eigentlich gelohnt genau. hat. Ne? Also man ist auch echt schnell irgendwie nachher noch beim Essen mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen und man hat zusammen am Tisch gesessen. Das war immer ganz nett.
Ja, schon als wir da saßen, war es ja irgendwie lustig. Also schon die um einen rum, die quatschen ja schon. Dann war ja auch diese Nörder-App. Das war halt eine App, die anzeigte, wo die Leute sind mit Standorten. Und das war ja auch eine lustige Idee mit den entsprechenden iBeacon, die dann da noch in dem Saal und in dem anschließenden Restaurant, in der Pizzeria gegenüber genutzt wurden. Das fand ich auch sehr, sehr witzig gemacht. Ja, und von daher ist es einfach mal schön, so diese Atmosphäre und das alles so mitzukriegen. Auch wenn man jetzt, wenn es jetzt inhaltlich war, es halt so ein normaler Podcast halt.
Ja, also inhaltlich war es halt ein bisschen kurz, fand ich. Einfach, das war so ein, hätte ich mir ein klein bisschen mehr erhofft, aber ansonsten war es halt, das Drumherum war auf jeden Fall sehr schön. Ob ich die Strapazen jetzt nochmal auf mich nehmen müsste, weil so innerhalb von 24 Stunden, waren ein paar mehr, aber es waren trotzdem sehr viele Kilometer in wenig Zeit, die wir da
zurückgelegt haben. Wenn man nicht gerade in der Nähe ist, dann ist es eher sowas, was man einmal macht, aber es hat sich trotzdem gelohnt.
Ja, und wenn man in der Nähe ist, und das war ja natürlich unser persönliches Highlight.
Auf jeden Fall.
Wenn man halt zum Beispiel nur 100 Kilometer ungefähr weg wohnt oder so eine Stunde ungefähr und in Augsburg wohnt und dann mal spontan noch eben schnell zur Bits und so 400 fährt, um da noch andere Leute zu treffen.
Unter anderem.
Natürlich. Wir haben nämlich unseren Hörer getroffen, also den einen da, der das manchmal hört, den haben wir jetzt wahrhaftig mal getroffen. Und es war halt sehr witzig. Also da hatten wir natürlich gar nicht mit gerechnet, weil wir, also Mario und ich hatten halt nur letzte Woche ja schon oder vor zwei Wochen schon erzählt, dass wir hinwollen und dann nochmal getwittert gehabt, so wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Und da in der Pause, als wir dann draußen standen und eine Erfrischung zu uns genommen, haben wir gar nicht, wir standen einfach nur draußen. Mhm. Und plötzlich, ich meine, Mario hat natürlich immer auf sein Handy und ständig auf sein Handy geschaut. Aber in dem Fall hat er mal sinnvollerweise auf sein Handy geschaut, weil er gerade eine Twitter-Nachricht bekommen hatte. Und da war halt die Frage, wie erkennt man euch denn? Und da war man dann ganz überrascht, so huch, jetzt ist wahrhaftig einer hier, der uns kennt. Und dann haben wir halt einen Treffpunkt ausgemacht und dann da den Stefan getroffen.
Genau, aka Sendersucher.
Das war halt sehr lustig.
Quasi die letzte Stufe vor im Supermarkt angesprochen.
Ja, natürlich. Es war also kurz davor schon, ja. Wir haben dann auch natürlich sofort kontrolliert, dass er auch wirklich gehört hat. Also da gibt es dann noch das Beweisfoto von.
Konnte er unseren Fragebogen beantworten?
Nein, er hat aber den komplett leer gespielten Podcast-Player aufrufen können, wo halt keine einzige Nerdic Talking-Folge als nicht gespielt
genau. war.
Das ist nicht schlecht.
Wobei er ist jetzt auch erst seit dem die Hörsuppe uns retweetet hat, quasi mit am Start, sprich, als du nicht mehr dabei warst. Also ich denke mal.
Gut, also dann war es das jetzt.
Wir können uns direkt wieder bei ihm verabschieden.
Wenn er dich erstmal kennenlernt, dann war es das vorbei.
Ja. Nee, aber es war halt sehr spannend. Ich finde das ja auch immer, auch als hier der Sebastian einmal bei uns war oder wenn der Michael was sagt, das ist ja immer auch ganz spannend, was andere Menschen so für Geschichten haben.
Und ja,
das
genau.
Das hat uns echt richtig, richtig gefreut. Und auch nochmal vielen Dank von hier aus, wenn du es dann morgen auf der Autofahrt wieder hörst.
Vermutlich. Aber morgen ist ja die Frage, ob bis morgen der Podcast raus ist. Ja,
selbstverständlich.
Okay. Das haben wir jetzt
der Bastian macht ja die ganze Arbeit diesmal, habe ich gehört. Dann ja, kann
das
ja nicht
hast du, glaube ich, falsch gehört.
Nein, das ist genau richtig gehört.
Oh, das ist aber.
Wow. Ja, und wir sind hier heute bei, also Sommer, gibt es da noch was zu sagen? Oder zur Bus 400?
Fällt mir jetzt gerade nichts ein. War zwar viel, aber So, nö.
Gut. Ja, wir fliegen hier gerade aus irgendeinem Grund weg. Wir sitzen in Bastians neuer Man Cave. Vorher hatte er ja eine ganze Wohnung für sich. Da hat er sich jetzt verschlechtert und muss jetzt hier mit einem kleinen Zimmer vorlieb nehmen.
Ich habe aus Gründen der Liebe auf 50 Mbit Internet verzichtet.
Das ist natürlich, aber dafür hast du 5 Mbit Upstream gewonnen.
Das ist nicht das Gleiche.
Ist aber ganz gut, wenn du den Podcast heute Abend machst, dann kannst du schneller hochladen.
Mhm. Ja.
Ist auf jeden Fall von Vorteil.
Ja, was glaubst du denn? Ja, es ist noch ein bisschen Baustelle hier und das Fenster ist auf und gerade kam ein heftiger Windstoß. Aber schöne Gardinen hast du hier und auch schöne Blumen. Also Man Cave hatte ich mir jetzt ein klein bisschen anders vorgestellt. Als
es ist ja noch, ist auch noch im Bau.
Ja, aber, also im Moment gewinnen diese sehr dominanten Gardinen.
Übrigens, kann ich da eine Überleitung kurz machen zu dem, wie mein Internet hier hingekommen ist in diesen Raum?
Aber selbstverständlich.
Das war nämlich... Erstmal hatte ich ja vor Unity Media und Telekom und habe mir dann gesagt, okay, Unity Media ist hier nicht verfügbar.
Hat der kann, ne? Also
deswegen bin ich ja auf Telekom jetzt komplett umgestiegen und es war dann sehr lustig, als der Telekom Techniker hier war und das alles hier in Ruhe so eingerichtet hat und ich dann so gedacht habe, so er hat durchgemessen, es waren 51 Mbit. Und dann musste er danach mit mir so eine Checkliste durchgehen. Die habe ich auch hier liegen. Da hat er schon gesagt, er findet das selbst nicht so wirklich sinnvoll, diese Checkliste. Aber er muss sie halt durchgehen dann. Und wenn sein Chef bei mir anruft, muss ich auch bestätigen, dass er diese Liste mit mir durchgegangen ist.
Und musst du dann auch sagen, dass er selber nicht dahinter steht?
Das werde ich dann nicht sagen.
Okay.
Das kann sein Chef in unserem Podcast jetzt hören. Auf jeden Fall ist er diese Liste mit mir durchgegangen. Und ein lustiger Punkt war dabei, er ist so durchgegangen, ja, hier, das haben wir geprüft, so und so, haben Sie einen Virenschutz installiert, guck mich an, Sie haben bestimmt einen Virenschutz installiert. Und dann nächster Punkt hier unten drunter, ist die PC-Nachbetreuung erwünscht? Und er guckte so hoch, Sie haben 2 Bildschirme, Sie brauchen keine PC-Nachbetreuung.
Daran hat er schon erkannt.
Also er hat schon am Umfeld hier, wie es in diesem Raum aussah.
Was wäre denn gewesen, Moment, wenn du einen Mac hast und keinen Virenschutz hast? Wärst du dann durchgefallen?
Nee, das ist ja nur, er fragt das natürlich ab, damit er das dann empfehlen kann. Und
ach so, damit sie dir den Kram verkaufen
sagen
können,
ne? Weil die Telekom auch gerne oder dann auch so Chips, der gibt dann halt auch, der meinte das dann auch dazu da, dass wir dann sagen können, die müssen darauf achten, einen vernünftigen Virenschutz installiert zu haben und dann auch Tipps dafür geben.
Natürlich muss man darauf achten, weil natürlich.
Und
nicht.
Das war auf jeden Fall soweit ganz witzig. Und jetzt würde ich ja gerne weiterhin zu meiner Aussage stehen, dass ich gesagt habe, bei mir ist in der gesamten Zeit, wo ich bei der Telekom bin, noch nie was schiefgegangen beim Umzug. Und es war bis jetzt immer so, das Internet ist da ausgegangen, da wieder angegangen und es war alles immer fehlerfrei und alles top. Es hat jetzt einen ganz kleinen Riss bekommen. Mit dem Umzug hierhin. Denn Internet war alles sofort top. Ich konnte sofort einfach Router anschließen. Es ging alles sofort weiter. Alles kein Problem. Es kommen auch 51 Mbit hier an. Alles top. Allerdings das Entertain. Da haben die aus irgendeinem Grund einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich vorher Entertain IP. Und jetzt haben sie mir hierhin Entertain SAT IP geschaltet. Das wäre an sich gar kein Problem, wenn alle Sender über SAT-IP auch rausgeschickt würden. Aber wenn ich jetzt meinen Receiver hier anschließe, dann sagt der, tut uns leid, Ihr Receiver unterstützt kein SAT-IP. Deswegen ist aber schon mit der Telekom geklärt, ist schon angerufen, dass es wieder umgestellt wird auf das alte IP. Das ist jetzt wohl Montag, also quasi den nächsten normalen Werktag, ist es dann wieder umgeschaltet. Und das hat ihnen so leid getan am Telefon, dass sie mir deswegen jetzt sogar noch ein Jamie Oliver Kochbuch zuschicken.
Oh, das ist natürlich.
Joho.
Also muss das ich jetzt
auch
aber
der Wink mit dem Zaunfall anstatt so viel Fernsehen gucken lieber.
Moment, wo hat er denn den Haken gemacht? Hier starkes Übergewicht. Achso, nee, gibt's nicht. Okay.
Nee, also da muss ich wirklich sagen, es hat jetzt einen kleinen Knacks bekommen in der Richtung, dass nicht. Das war jetzt das erste Mal, dass bei mir mit der Telekom in einem Umzug oder generell mit der Telekom was nicht richtig funktioniert hat. Aber Ich finde das verschmerzbar mit, dann haben sie es halt am Montag, aber dafür schicken wir ihnen ein kleines Entschuldigungspaket zu und
du bist da einfach zu weich. Guck dir das doch mal hier an. Hier auf diesem Zettel steht drauf, haben Sie, wenn Sie ein Smartphone besitzen, haben wir einen besonderen Service für Sie. Und daneben steht irgendwas mit DSL-Hilfe-App und hier ist so ein QR-Code. Mhm. Den habe ich jetzt gerade eingescannt mit meinem Smartphone. Jetzt auch eins, was mehr als zwei Leute auf der Welt haben. Und was kommt? Irgendwie gar nichts, weil da so ein ganz komischer Link
ist. Nee, das liegt aber jetzt an deiner komischen App. Ruf das doch einfach mal im normalen Safari auf. Also,
du meinst, das klappt?
Ja, ja, das ist jetzt...
Wollen wir mal sehen, ob ich da irgendwo hinkomme.
Lange drücken.
Noch keine Zeit.
Aber ich muss das generell sagen, ich kann generell sagen, dass ich trotzdem noch sehr zufrieden mit dem Service von der Telekom bin.
Okay.
Ja, was halt ist es, wenn du einen Telekom-Anschluss wirklich, also der wirklich auch von der Telekom dann bestellt wurde, dann hast du ja wirklich einen sehr guten Service da. Wenn du halt einen Telekom-Techniker brauchst und bist bei Vodafone oder irgendwie sowas, dann hast du halt im Endeffekt verloren.
Ja, das kann sein.
Das war ja bei mir dann auch so. Also ich war da halt noch bei Arcor und bei mir war halt, ich bin ja gerade erst eingezogen und ich hatte noch kein Klingelschild. Jetzt könnte man halt eben diese Denksportaufgabe, es gibt vier Klingeln, auf dreien steht ein Name, der nicht der Name des Kunden ist, zu dem ich will, und auf der vierten Klingel steht gar nichts. Da könnte man diese Denksportaufgabe stellen, vielleicht klingel ich mal da. Hat halt nicht funktioniert. Aber netterweise hat er aber auch mit dem Kugelschreiber bei allen anderen irgendwie drauf getippt. Weil das war halt so, als wenn er abgehakt hätte. Nee, stimmt nicht. Und also überall war mit dem Kugelschreiber auf die Klingelschilder ein Häkchen drauf gemacht, nur bei meinem Namen nicht.
Aber bei uns hatte den, war auch schon zweifach, glaube ich, dass wir nicht gefunden wurden, obwohl das Klingelschild schon lange da war. Es kann auch mal sein, dass es aus irgendwelchen Termingründen nicht so ganz klappt. Und da passt es natürlich.
Gut, aber er hat ja sogar als Beweis eben noch sogar da seine Kugelschreiberspuren
hinterlassen. Okay, also bei mir war es so, dass es um, es stand in der Auftragsbestätigung, dass er zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr kommt. Und um 12.40 Uhr.
Rief er an und sagte,
kam ein Anruf, wo er gesagt hat, er hätte das jetzt an dem Verteiler geschaltet und er ist in 3 Minuten bei mir, dass ich dann Bescheid weiß, dass er jetzt gleich da ist und
ja, wie gesagt, also wir sind ja auch nicht alle doof und Unmenschen und sowas, aber halt eben, wenn man mal nicht bei der Telekom-Kunde ist, dann steht man einfach hinten an und dann findet er einen dann schon mal nicht, weil er keine Zeit hat.
Aber das ist halt dann die Frage, soll man aus dem Grund dann zur Telekom wechseln oder sagt man umgekehrt, eigentlich gehört das ja auch zu deren Aufgabe, auch die anderen Provider zu unterstützen, denn die kriegen ja auch Geld dafür und das ist ein Grund mehr dahin, nicht zu wechseln.
Das wäre eigentlich ein Grund mehr dahin zu wechseln, beziehungsweise mal vielleicht zu hoffen, dass das irgendwann mal anders wird, dass vielleicht die Telekom nur noch ein Netz, also nur noch Betreiber von einem Netz ist und kein Internet selber da zur Verfügung stellt, dass sie einfach sich da, weil es ist natürlich schon eine Marktverzerrung, indem sie ja selber Endkunden und quasi Reseller irgendwo haben.
Also ich kann halt nur sagen, ich bin bei der Telekom schon seitdem ich über ISDN oder über Modem online bin und deswegen seitdem halt ein Track Record von so gut wie alles hat immer funktioniert. Was ich ein bisschen lächerlich finde, ist dieser Surfstick, den ich zugesendet bekommen habe. Einfach das Volumen ist halt so, der wurde mir halt, für den bezahle ich jetzt irgendwie im Rahmen von, der ist 2 Jahre gültig und im Rahmen von 2 Jahren bezahle ich dafür, glaube ich, 70 Euro oder so. Ein Gigabyte. 1 Gigabyte ist, gerade wenn es LTE-Geschwindigkeit ist, sowas.
So, mach an, ups, ist schon weg.
Genau. Ich habe mir einfach mal aus den Spaß gegönnt und ein 20-minütiges YouTube-Video nicht in 720p, nicht in 1080p, sondern einfach nur in, ich glaube, 480. Mhm. 480p, YouTube-Video, 20 Minuten. Ja. Da waren 600 MB runter.
Boah. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das heißt, ein 20-Minuten YouTube-Video sind schon 60% dessen, was hier runtergeht. Und ja, also es ist eine nette Spielerei. Ich hätte es ja gerne mit dem Router verwendet, den ich da habe, aber selbst nach dem Firmware-Update wird er noch nicht unterstützt. Vor dem Firmware-Update war das Maximale, was er unterstützt hat, ein Speedstick LTE 2. Mhm. Und das ist jetzt schon der 5er.
Okay.
Also,
vielleicht ist auch einfach das Ding doch ein bisschen zu alt, leider.
Ja.
Die haben ja mittlerweile einen Nachfolger rausgebracht von TP-Link.
Ja, ich werde jetzt vorher mal einfach danach suchen, nach einem, der auch explizit, wo ich irgendwo lese, dass der den Speedstick LTE 5 unterstützt. und
ich meine, ansonsten, du kannst ja den, also der, dieser TP-Link, den wir haben, der ist ja für dieses Wemo? Nein. Also dieses, wo er sich selber ins Wireless-Netzwerk einhängt und wieder ein Wireless aufmacht. Dafür ist er ja auf jeden Fall in Ordnung. Und weiß nicht, entweder nutzt ihn selber dann noch dafür oder findest jemanden, der ihn dafür nutzen kann und dir den irgendwie abkauft oder so.
Nee, ich werde den weiterhin fürs Hotel benutzen. Ja. Und dann, ich will ja nur fürs Auto einen haben, der den unterstützt.
So für einen Notfall ist ja auch nicht schlecht.
Und ja, also es ist ganz nett. Was ich ganz lustig fand, war, es hatte so ein bisschen richtig Oldschool-Flair. Der installiert halt so eine App und die sich dann entsprechend startet. Das ist der Internet Manager.
Okay, cool.
Hat so ein bisschen was von, kennt ihr vielleicht von früher noch diese Dial-In-Software, wo man dann ausgesucht hat, womit will ich man jetzt online gehen will. Und dann,
das war dann immer die billigste Nummer.
Davon hat es ein bisschen was, weil es zeigt einem auch die ganze Zeit an, wie lange man schon online ist, wie viel MB, wie viel Kilobyte man jetzt gerade verbraucht hat. So ein Geschwindigkeitsanzeige und so. Also ist ganz witzig, aber nicht wirklich für den Hausgebrauch gedacht.
Also ich bin ja, glaube ich, damals bei der Telekom weggegangen, als andere dann auch Telefon-Flatrates angeboten haben. Ich meine, da sieht man dann eben schon, dass es, ja, Telekom gut und schön, aber ich glaube, wenn es dann keine Mitbewerber gegeben hätte, dann würden wir heute noch 23 Pfennig pro Minute oder was das waren bezahlen. Muss man sich halt mal vorstellen, dass wir früher, als wir dann so Kinder und Jugendliche waren, wurden wir von den Eltern ermahnt, wenn wir zu lange telefonieren wollten. Ja, also das war schon, jetzt hast du aber schon hier eine halbe Stunde telefoniert, jetzt sieh mal zu. Ne?
Und da gab es ja noch Unterschiede, ob du jetzt im Regional
und dann noch hier
Ein Ferngespräch.
Genau. Ne?
Ja, ja. Also ich hab jetzt mal geguckt, ich bezahle jetzt für alles inklusive mit Telefon, also mit Flatrates auch und 50, also VDSL 50 und Entertain mit drin. Alles drum und dran sind es, glaube ich, 39 Euro im Monat.
Oh, das ist günstig.
Und dieses Jahr, aber in einem Jahr zahlst du wahrscheinlich mehr.
Wahrscheinlich.
Das ist das Sternchen nicht gelesen.
Nee, es ist generell umgestellt worden. Sie hat gesagt, das könnte sie mir anbieten, weil ich halt auch schon seit Ewigkeiten Kunde bin und jetzt für die gesamte Laufzeit.
Okay.
39 fand ich jetzt in Ordnung.
Ja, ich glaube bei mir, dadurch, dass ich ja, also Kabel, du hast ja erstmal den Kabelanschluss an sich, da bist ja schon irgendwie 9 Euro oder sowas 18. los.
18 17 Euro? Oder 18 okay. sind es für den digitalen.
Ja, okay, also einfach nur die Grundgebühr für einen Kabelanschluss. Dann, okay, das ist dann Fernsehen und sowas und dann halt eben, ja gut, die 50 Mbit werden auch ein bisschen günstiger, aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 59 Euro oder so. Weiß aber auch nicht genau. Die buchen immer ab.
Und jetzt muss ich.
Jetzt zahle ich aber auch sogar 4 Euro mehr, weil ich nämlich jetzt mir ein HD-Upgrade gegönnt habe. Und zum einen. Also früher war ja das ganze Digital-Kabelfernsehen immer grundverschlüsselt. Das heißt, dass du außer erstes und zweites nichts in digital überhaupt schauen konntest. Geschweige denn in HD, aber du brauchst sowieso schon mal irgendwie so ein Smartcard und CI-Modul oder so ein Kabelreceiver von denen, um überhaupt Fernsehen gucken zu können. Dann ist ja irgendwann immerhin für die privaten Sender diese Grundverschlüsselung in SD-Qualität gefallen und seitdem kann man ja dann eben die einfach so gucken. Und für die HD-Sender braucht man dann halt eben wieder die Smartcard und das CI-Modul. Und weil ich halt eh dieses CI-Modul aus irgendeinem Grund die ganze Zeit bezahle, habe ich gedacht, ich habe es irgendwie so dabei, keine Ahnung, weil ich keinen Kabelreceiver haben wollte, weil der Fernseher das halt schon von sich aus alles unterstützt. Habe ich gedacht, okay, komm, dann machst du jetzt mal dieses HD-Upgrade, kannst halt wenigstens in HD gucken. Und vorher war es halt so, du hast umgestellt und du hast halt, weil dieser LG hat echt eine super gute Umstellzeit, das war halt unter einer halben Sekunde oder
sowas. Programm gewechselt.
Genau, also Programm wechseln, zack, und zwar sofort. Konntest halt so durchseppen und diese Fernbedienung vom LG, das ist halt so ein, das ist ja wie so eine Wiimote und du hast so ein Rädchen dran. Dann kannst du halt so schön einfach so rollen und wenn du das in einer bestimmten Geschwindigkeit machst, dann hat er sogar immer kurz, dass du wirklich reingucken kannst, was ist da jetzt und dann kommt halt das Nächste. Kannst du wunderbar zappen. Und jetzt mit den HD-Sendern, die ja dann wieder verschlüsselt sind, wo er dann jedes Mal auf diesen scheiß Schlüssel warten muss und der ganze Quatsch, da habe ich jetzt immer so 4 bis 5 Sekunden bevor umstellt. Das ist natürlich völlig und das ist nicht benutzbar eigentlich so. Das ist
total ätzend, ne? Wenn du zappst, dann musst du immer 5 Sekunden auf den nächsten Sender warten.
Ja, ja, und dann siehst du, oh, ist scheiße, und dann wieder 5 Sekunden. Da brauchst du eine Minute, um einmal von 1 bis 10 durchgesappt zu haben irgendwie. Also wirklich fürchterlich. Und deswegen ist natürlich auch der Frauenakzeptanzfaktor gerade nicht gegeben.
Ja, aber deiner ja auch nicht.
Ja,
ich. Und du zappst nicht so viel, ne?
Genau, ich würde halt nicht zappen. Aber jetzt wird halt dann, wenn ich nicht aufpasse, dann ist zack wieder plötzlich das SD-Fernsehen wieder drin. Weil du hast ja die Kanäle halt einfach 001 bis, was weiß ich, 00 bis 017 oder sowas sind halt die HD-Versionen und das Ganze in der 1 vorgestellt ist dann das SD. Deswegen sind wir jetzt immer wieder in den 100er-Bereichen, wenn ich nicht aufpasse und dann wird da normal geguckt.
Und du hast das ja jetzt auch nur an dem einen Fernseher.
Genau, ja, ja.
Ist ja auch nochmal doof.
Gut, ich habe halt eh bei den anderen Empfangsgeräten keine Möglichkeit, eine Karte da irgendwie reinzustecken. Okay. Oder sowas. Also sprich, da kann die Verschlüsselung nicht entschlüsselt werden, weil das sind halt alles nur irgendwelche Sticks. Oder im Schlafzimmer ist halt so ein Uraltfernseher nur.
Schade, dass es nicht irgendwo
ja, das
Kabel direkt kommt oder an der, ja, an der Dose
das,
quasi,
dass nicht man einfach, da dass nicht einfach gesagt wird, komm hier auf die 4 € im Monat, können wir auch verzichten als Kabelanbieter und geben unseren Kunden, die Geld zahlen und das nicht wenig, einfach mal trotzdem was Besseres. Damit die eben nicht zu Entertain gehen, wo sie dann nur 39 € bezahlen und hast HD wahrscheinlich auch, ne?
Ja, wohl, das kostet irgendwann nochmal 4 €, aber ich habe es jetzt immer wieder ein paar Monate kostenlos dabei. Okay.
Aber, ja, aber warum? So 4 €. Warum kostet das extra bitte? Weil es ist ja letztendlich, hey, spielt es SD oder spielt es HD-Signal ein? Also meine Fresse nochmal.
Ja, 4 € von jedem Kunden, was meinst du, wie viel Geld das ist?
Das macht doch aber auch nicht jeder. Das ist doch behindert. Ja,
ja, gerade dann.
Was ich jetzt
das ist halt muss, immer da, wenn Kunden nur, wenn du nur siehst, was du aus dem Kunden an Geld rausdrücken kannst. Und nicht so wie Apple das macht, dass du guckst, was kann ich meinem Kunden für ein gutes Produkt liefern.
Für kleine Knete.
Stimmt, deswegen sind ja auch so viele Neuerungen in den neuen iPads jetzt drin, dass es auf jeden Fall sich lohnt, nochmal so viel Geld rauszuschmeißen.
Nee, es lohnt sich ja, nicht, nochmal ja noch so viel Geld drauf. Rauszuschmeißen, aber es lohnt sich, so viel Geld
da
rauszuschmeißen.
Kommen wir später
zu.
Aber auf jeden Fall, was ich da noch bei Entertain ganz gut finde, ist auch für mich jetzt ein deutlich Vorteil gegenüber, ich hatte ja vor Unity Media. Ich werde jetzt noch so einen zweiten Receiver kaufen, Entertain Receiver, der dann ins Schlafzimmer kommt. Und Sky jetzt zum Beispiel wird auf den Entertain-Anschluss freigeschaltet. Das heißt,
du hast dann nicht dieses Problem mit der Karte, was Mario gerade bei mir angesprochen
hat. Genau. Ja. Ich hätte dann bei Unity Media war es nämlich so, dass ich eine Zweitkarte hätte kaufen müssen, für die Zweitkarte wieder Sky beantragen. Und die hätte ich dann im Schlafzimmer reinstecken können, hier in den.
Aber du hättest zweimal Sky bezahlt oder so.
Oder was? Ich hätte bei Sky was bezahlen müssen für eine Zweitkarte.
Ach so, okay. Aber und, nicht nochmal ein ganzes Sky-Abo, sondern.
Nee, sondern hier, was weiß ich, 5 € oder sowas. Aber da ist es jetzt
einmalig. Bei Entertain.
Nee, monatlich.
Ach so, monatlich, ja, sei doch schon
bei,
ärgerlich.
Bei Entertain ist es jetzt halt so, dass es auf den Anschluss gelegt ist, auf deinen Entertain-Anschluss. Mhm. Und wenn du jetzt einen weiteren Receiver hier drin hast, dann kannst du es halt auf dem anderen Receiver
auch. Das ist ja super.
Und,
Das heißt, du kannst jetzt endlich auch auf der Toilette Fußball gucken.
Das konnte ich vorher auch schon, also mit Sky Go.
Ach so.
Ich habe ja überlegt, mir einen alten Samsung-Monitor als quasi Fernseher-Ersatz ins Badezimmer zu hängen. Um aus der Badewanne auch auf einem etwas größeren Bildschirm. Das ist so ein 24 Zoll.
Musst du das Ding nicht dann nochmal speziell hier wegen sowohl Spritzwasser als auch Nebelfeuchte und sowas, dass das nicht.
Ja, guck, was soll schon passieren? Nein, ich meine, das Badezimmer hinten, das ist ja echt ziemlich groß und die Badewanne ist ja auf der ganz anderen Seite.
Nee, aber ich meine auch so generell, das ist ja.
Also Spritzwasser wird da nichts rankommen. Klar,
Spritzwasser Feuchtraum, nicht, aber du hast einen Feuchtraum und das ist, kann schon.
Was kann passieren?
Was kann schon passieren, genau.
Was kann schon passieren?
Bist du denn da manchmal in der Badewanne?
Ja.
Okay.
Wie kann ich den denn. Aber gibt es extra Fernseher, die man auch im Badezimmer verwenden darf? Oder
nein, aber ich glaube schon, dass das.
Aber Rasierer und Föhne.
Dass das man das zumindest im Hinterkopf haben sollte. Und das ist jetzt nicht einfach so.
Ja, aber da ist ja zum Beispiel jetzt nicht so wie. Da ist ja nur eine Badewanne drin und keine Dusche. Die Dusche ist ja im Gäste-WC. Weil wenn du jetzt eine halbe Stunde geduscht hast, dann hast du ja komplett das ganze Zimmer eingenebelt. Aber das hast du da hinten halt gar nicht. Weil da ist halt, wie gesagt, das ist ja das recht große Bad mit der Eckbadewanne und dann, die ist ja wirklich in einer ganz anderen Ecke, als die Wand wäre, wo ich den Monitor, Fernseher hinstellen würde. Hm? Ich muss mich da mal schlau machen, glaube ich.
Kann sein, dass es egal ist, aber ich würde zumindest checken wollen.
Ja, was kann schon schief gehen?
Was kann schon passieren?
Ja, der wird natürlich ohnehin so, was da natürlich ein Problem ist für solche Geräte, das Haarspray, was da immer von anderen Personen verwendet wird. Das ist natürlich dann Und auch
so viel Haarspray kannst du auch gar nicht benutzen.
Von anderen Personen.
Ja, okay.
Ist schon recht. Nee, ist alles beim Alten. Ist das schon, so muss das.
Okay. Gut, nächstes Thema.
Haben wir vielleicht irgendwie eine Brücke so quasi, weil wir haben ja gerade schon über...
Apropos Brücke.
What the fuck?
Das
ist die Brückenbrücke.
Nein, ich brauche noch eine Empfehlung für einen guten WLAN-Repeater.
Ja, ich hätte eine. Nennt sich AirPort Express. Nein, ich glaube, dieses Fritz-Ding ist für dich das Bessere.
Weil ich will eins davon ins Wohnzimmer hängen, dass das für die andere Hälfte der Wohnung...
Möchtest du denn wirklich das WLAN mit einem WLAN-Repeater repeaten oder möchtest du ein Kabel da reinstecken und dann...
Das ist mir eigentlich egal.
Also weil im Endeffekt ist ja das, genau, mit dem Kabel hast du halt von da aus wieder 100% Leistung, während du ansonsten halt die 80%, die da ankommen, nochmal um ein paar Meter verlängern kannst, so ungefähr.
Also redest du eher von einem Access Point?
Genau. So nannte man das früher mal. Heutzutage nennt man das nicht mehr so. Früher hieß das mal Access Point.
Wie nennt man das
denn heute? Nennt man das ja dann heute.
Ja, heute nennt man das Bridge, weil genau, weil es ist ja
kein... Das war
ja
jetzt die Brücke. Daher kommen wir ja auch mal
wieder.
Ah, ja. Aber da sind ja die von Fritz die Dinge auch ganz gut. Bei mir oben habe ich das ja auch so gemacht, dass ich über PowerLAN nach oben das Kabel gelegt habe und dann halt das Netzwerkkabel in diese Fritz.
Da gibt es aber, glaube ich, mittlerweile, glaube ich, sogar welche, die haben das PowerLAN und dann direkt den WLAN Access Point da mit drin. Weil dann so brauchst du halt zwei Stecker nebeneinander, die beide relativ klobig und hässlich sind. Und dann geht ein Kabel aus dem einen Stecker direkt in den anderen.
Aber er braucht ja keinen PowerLAN, weil er hatte das Kabel ja da liegen, ne?
Ach, du hast ein Kabel da liegen. Hast du ein Kabel
da liegen? Er hat doch das Kabel. Ja, du guck doch mal oben an die Decke.
Ach, das ist das Netzwerkkabel. Ich dachte, das wäre das Stromkabel.
Am geilsten wäre natürlich mit PoE.
Warum? WLAN mit PoE?
Mhm. Ja, das wäre gut.
Weil dann müsste ich nämlich, würde der die Steckdose da frei bleiben.
Okay. Ja, weiß ich nicht.
Aber wieso hast du überhaupt da so ein Kabel da? Ich meine, wie soll denn die fertige Lösung aussehen?
Das ist ja noch in der Konzeptionsphase.
Okay, also.
Hier ist der Router.
Ja.
Dann geht ein Flachkabel. Und da hinten auf dieser.
Also immer ein Flachkabel, was du da an die Decke geklebt hast.
Ja.
Okay.
Da hinten. Es ist auch schon hier überall hinter dem Laminat.
Man muss dazu sagen, wir sprechen hier jetzt nicht von 300 Quadratmetern, die du da gerade bestrahlst. Also eigentlich, glaube ich, könnte das doch auch fast reichen.
Aber da hinten ist dann die
Mitte-WLAN.
Weil du bist halt sehr schön geschnitten hier vom. Du hast halt, es ist ja sehr quadratisch, die Wohnung. Wenn du halt einfach in der Mitte einen WLAN-Punkt hättest.
Gut, ich hätte den jetzt einfach, du siehst ja da die Wohnzimmertür, direkt rechts um die Ecke. Noch vor der Couch ist eine Steckdose hier an der Wand. Da hätte ich das sonst reingesteckt.
Kommt wirklich von da. Also,
es kommt von da.
Weil da ist der Telefonanschluss im Endeffekt.
Und bei mir zum Beispiel ist ja das Problem, dass ich jetzt immer über die Etagen drüber laufe und der sich aber nicht automatisch an dem nächsten WLAN immer einloggt.
Ja,
das heißt, du hast ja echt ein Problem.
Nee, also deshalb, Bastian, glaube ich, also das Problem hätte ich bei mir ja eigentlich auch. Aber das hast du halt nicht wirklich, weil er nie die Verbindung zum anderen ganz verliert. Also
Er verliert. Ja, aber dann hast du halt das warum macht er da im Wohnzimmer da irgendwas, wenn er dann doch hier in dem WLAN drin bleibt?
Ich würde empfehlen, sogar die Frage zu stellen, ob du hier in dem Zimmer WLAN brauchst überhaupt.
Ja, genau, da ins Wohnzimmer und dann alle
bestrahlen. Nur ins Wohnzimmer das WLAN zu hängen. Das heißt, du kannst halt hier an deiner Fritzbox, nein, was ist das hier von...
Also, hier, wie heißt das noch, so ein Telekom-Ding,
also Speedport auf jeden Fall, ich habe bei mir das WLAN im Endeffekt an der Fritzbox ausgestellt und habe eben nur dann diese Bridge im Wohnzimmer, die dann da nur das WLAN aufmacht, weil ich brauche es halt im Arbeitszimmer
einfach. Und wäre noch eine Option.
Du hast ja dieses Apple-Ding, was auch richtig brummt, ne?
Ich habe dieses
mit den zwei Antennen und allem, ne?
Weil das einzig Doofe an diesen ganzen WLAN-Repeatern ist halt immer, weil die sind ja relativ klein und die haben natürlich dann eine relativ beschränkte Sendeleistung, weil halt eben in einer Steckdose alles reinpasst. Und die haben in der Regel nur eine Antenne, das heißt, sie können halt maximal oder eben nur zwei Antennen und können dann eben nur 5 GHz oder 2,4 GHz. Aber man möchte ja eigentlich 5 GHz haben, hat aber versehentlich noch Geräte, die nur 2,4 GHz können.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel die Wii und die Wii U. Weil, warum sollte und Nintendo auch irgendwas richtig machen?
Es geht halt darum, es muss auf jeden Fall da noch was sein, damit man auf dem Balkon auch WLAN hat.
Ja, ich würde dir da ich würde mir da eine AirPod Extreme hinstellen an deiner Stelle. Einfach weil sie auch schön
aussieht. Die sieht auch schön aus, genau, die passt super auf den
Ist auch weiß übrigens, ja. Ne?
Das ist auch ein Designer Objekt, das kannst du ja auch, da wirst du ja mit Kusshand empfangen, wenn du das da hinstellst.
Ja, ich kann halt beides, oder du stellst halt irgendeinen schäbigen WLAN-Router, also wirklich einen richtigen Router dahin und eben nicht nur so ein Teil, was jetzt repeatet, weil dann hast du halt wirklich nur im Wohnzimmer ein bisschen WLAN und eigentlich nichts gewonnen. Und dann brauchst du hier das WLAN wahrscheinlich trotzdem. Weil, ja, also. Und mit dem Kabel würde ich mir auch was einfallen lassen. Das ist, ich sag mal,
ich finde das geil. Einfach so über die Decke und dann festgeklebt.
Mach das doch bei dir auch mal einfach.
Ja, ich würde Ärger kriegen.
Ja, also es wird noch eine Lösung kommen. Es wird vielleicht irgendwas in Richtung Kabelkanal gehen und muss ich mal gucken. Ich bin einfach ein Fan der guten alten Netzwerktechnik. Ich bin kein...
Ja, ich habe ja bei mir auch ein dediziertes Kabel.
Also, ich finde, Netzwerk ist Kabel. WLAN ist Shishi, da kann man schön mit iPad und so, aber Netzwerk ist Kabel.
Ja, und da eben dann, wo brauchst du iPad und so, eben halt nicht hier drin. Selten hier drin. Also.
Ja, stimmt nicht.
Ja, von da aus wird es ja bis hierhin reichen.
Ich mache ja zum Beispiel relativ häufig, ich sitze hier am PC, mache dort irgendwas und habe hier neben noch das iPad und gucke darüber Sky Go nebenbei.
Ja, aber es wird wahrscheinlich auch noch. Oder du machst halt dann doch beide an und lebst dann damit, dass du, wenn du das Zimmer wechselst, dann vielleicht mal ein Problem bekommst. Oder du machst dann halt zwei dedizierte WLANs.
Mhm. Dann musst du trotzdem wechseln.
Aber eben diese, ich hab halt noch von AVM so ein Ding, das könnte ich dir auch sonst zu einem komplett überteuerten Freundschaftspreis überlassen. Dieses, was Mario eben bei sich auch hängen hat. Da habe ich noch eins von, weil ich brauch's halt nicht mehr, aber wie gesagt, das ist halt nicht so ganz geil von der Leistung her. Also, ich meine, wie viel Mbit kann das maximal?
Keine Ahnung.
Wobei mit dem iPad
für Internet auch reicht so
viel.
Das.
Ja, ja, also, klar. Ja, wenn du den Speedtest machst, dann ist er
auch cool noch Speed, VDSL. Ne?
Ja. Ja, stimmt. Ja,
es sind 50.
Ja, ja, 50. Ja. Ja, ja, ja.
Es ist schon, es geht.
Gar nicht Spaß.
Also man kann damit leben.
Ja, gerade eben.
Ich hätte immerhin 6 MB Downspeed. Also,
das süß,
war,
süß.
War in Ordnung.
Süß.
Das hat das WoW-Update hat eine halbe Stunde gedauert. Okay. 10 Gigabyte. Das war in Ordnung.
Ja.
Okay. Ja, aber da wir dir ja gerade schon das erste Apple-Produkt quasi hier wieder mal versucht haben nahezulegen, gibt es da noch andere Apple-Geräte, die wir dir naheliegen, die wir dir quasi empfehlen könnten. Gibt es
denn da irgendwas Neues von Apple?
Ich weiß nicht, war ja am Donnerstag war ja das Apple-Event.
Wo blöderweise der Apple Store vorher schon...
Das ist ja ganz spannend. Also der Apple Store war es ja nicht, es war der iBook Store, ja, der versehentlich Apple, ein... Ja. Der, also es gibt zwei Sachen, die man sich jetzt mal... Wo man sich jetzt mal Gedanken... Also eins... Ist wirklich irgendjemand auf der Welt so blöd, dass er das bestgehütetste Geheimnis versehentlich, weil er auf den falschen Knopf drückt, irgendwo in den iBook Store published? Gibt es jemanden, der so blöd ist und dann jetzt mit Sicherheit auch seinen Job verloren hat? Und
kennst du dieses, zwei Dinge sind unendlich?
Nein, nein, nein. Also zum einen mal, dass so etwas aus Versehen passiert, würde ich... Da würde ich mir so meine Gedanken machen, ob das wirklich so ist. Dann ist ja am Mittwoch von Google die neue Nexus-Reihe vorgestellt worden. Hat man jetzt nicht so viel von mitbekommen, weil alle haben darüber gesprochen, dass Apple aus Versehen die iPad Air 2 und iPad Mini 3
Namen. Du meinst natürlich im Ernst, dass Apple solche billigen Methoden verwenden würde, oder? Ja,
meine ich. Also zum einen hat das auch relativ gut, ich meine, Google hat natürlich erstmal noch die billige Methode genommen, genau einen Tag vor dem Apple-Event sein Unveiling auf der neuen Nexus-Serie zu machen. Also von dem her hat Google sich da versucht, geschickt vorzuschummeln und Apple hat halt die Blutgrätsche gemacht und hat halt dann auch da relativ erfolgreich diesen Angriff abgewehrt. Also deswegen zum einen, es hat halt relativ gut funktioniert auch, allein deswegen könnte man schon annehmen, dass vielleicht Absicht dabei war. Und dann war ja auch das ganze Motto der Keynote, die sie da, also der, die haben ja eine Keynote-Präsentation innerhalb von diesem Apple-Event da quasi gebaut, um die Keynote-Präsentation, das Programm heißt Keynote, was sie so, da verwendet haben. Ja, wieder hier, Klugscheißer. Keiner mag, keiner Klugscheißer. Jedenfalls war ja das Motto der Keynote, die sie innerhalb von dem Apple-Event quasi gezeigt haben, wie sie ihre Leaks besser kontrollieren können. Haben sie vielleicht jetzt innerhalb von einem Tag eine komplett neue Präsentation gemacht? Nein. Und den Typen, den sie angerufen haben, da den, wie heißt da verdammt diesen, ja genau, ich weiß den Namen jetzt nicht, diese Sicherheitstypen, das ist halt alles schon sehr, passt schon ganz gut da rein und scheint aber ein etwas längerer Plan gewesen zu sein. Also ich persönlich würde da Absicht unterstellen.
Sehr gut möglich. Ja.
Und wie gesagt, es hat auch sehr gut funktioniert, muss man auch da, weil hast du irgendwo in den Nachrichten gehört, dass Nexus 5 und das Nexus 9 wurden vorgestellt?
Ich habe was ganz anderes gehört. Das wäre Thema für später.
Okay, dann reden wir da später.
Aber was anderes von Google, was kommen soll.
TV.
Nein, nicht wirklich TV.
Okay, also eine Spielekonsole wie das. Ja, okay. Ja, wie das Amazon Fire TV. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich persönlich glaube nicht, dass das versehentlich war und ich bin auch nicht der Einzige, glaube ich, das glaubt.
Sehr interessante Theorie.
Nee, es ist genau. Aber wir werden es nie erfahren. Was denn Tim erzählt irgendwann. Ruf mal eben an. Frag mal, ob. Ja, und dann haben sie als erstes dann wirklich diese iPads vorgestellt, die man ja dann quasi schon kannte. Man kannte aber nur den Namen eigentlich und jetzt hat man die neuen Specs quasi dazu mal gesehen.
Da habe ich eine interessante Theorie gehört. Ich grätsche jetzt mal auch mal voll rein. Und es haben sich einige Leute beschwert online. Ich sage jetzt einmal einige Leute, also es gab auf einigen Newsseiten und sowas. Dass ja kaum Innovation dahinter wäre. Ich meine, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, 5K Retina.
Da habe ich so gedacht, das ist bei dem anderen, Moment mal, okay, aber da ist schon.
Ja, das ist, gut, das ist, das ist wieder für mich dieses typische, ich nehme einfach eine Auflösung, die vom Standard abweicht und bin was Besonderes.
Nee, nee, aber nee, das ist ja gar nicht vom Standard ab. Also das ist ja das, was danach kommt. Also, ja, gut, wir aber, sind ja gerade noch beim iPad. Gut,
okay, aber dann habe ich halt gelesen, dass sich viele Leute beschwert haben, dass ja so wenig Innovation bei den neuen iPads dabei wäre, sagen wir, ein bisschen dünner, ja, und aber nichts wirklich irgendwie Tolles Neues, sondern einfach nur leichte Evolution, aber keine Revolution. Und dann habe ich eine interessante Theorie gehört, dass jemand gesagt hat, dass Apple momentan in diesem Punkt nicht innovativ ist, liegt daran, dass sie nicht innovativ sein müssen.
Das kann gut sein.
Also, dass sie gesagt haben, weil momentan einfach die Konkurrenz von Apple sie nicht richtig challenged, hat es Apple überhaupt nicht nötig, innovativ sein zu müssen.
Ja, aber das ist ja eben dieses, ich bin auf Platz 1 und mache jetzt nichts mehr, weil ich auf Platz 1 bleibe. Aber so, glaube ich, ist es eben nicht. Und
ich meine,
stellt man sich einfach mal die Frage, was hätten sie einem iPad machen sollen? Also zum einen,
Wenn ich das jetzt wüsste, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ja, genau. Das ist ja so die.
Aber halt eben, du hast ja selber auch ein iPad Air. Glaube ich, ne? Du hast ein iPad Air?
Hier sind zwei iPad Airs in diesem Haushalt.
Also du hast mittlerweile zwei iPad Airs. Und du hattest davor, also wir kriegen ihn so langsam.
Zwei iPad Air in dem Haus. Das ist ja der Hammer.
Ja, es ist hier, es trägt Früchte, Mario, es trägt Früchte. du hattest ja davor ein iPad Mini Non-Retina mal probiert.
Richtig.
So, jetzt hast du das nicht behalten.
Richtig.
Hast stattdessen ein iPad Air.
Richtig.
Waren da jetzt, haben sie das Rad neu erfunden? Nein, aber sie haben da doch relativ große Sprünge gemacht.
Ja, es ist jetzt schon, es ist ja auch was komplett anderes. Also das alte war das kleine. Das, ja,
das hängt jetzt nicht an der Größe, dass es unbedingt so viel besser ist. Also sie haben mit dem iPad Air letztes Jahr.
Der Hauptpunkt war das Display.
Ja, ist doch super.
Gut. Ja gut, das Display hättest du ja mit dem iPad 3 auch schon in der gleichen, fast gleichen Qualität gehabt. Also da haben sie jetzt beim iPad Air auch nicht mehr so viel Neues gemacht. Aber im Endeffekt, was sie beim, also einfach der Prozessor, der in dem iPad Air drin ist, weil wir haben ja auch eins und wir haben vorher auch mit den anderen lange Zeit gelebt. Also ich habe ja ein iPad 1, iPad 2 und dann ein iPad Mini gehabt. Und dieser Sprung in Performance vom iPad Air, der war wirklich enorm. Also das hat da richtig Spaß gemacht wieder.
Ich finde aber auch vom Festhalten, ich meine, es ist immer noch schwer, wenn du es irgendwo im Bett über dich hältst, aber das ist im Vergleich zu den vorherigen auch nochmal ein
Unterschied. Ja, genau. Also,
das macht auch nochmal
auch das Gewicht und eben auch die Dünne und sowas. Also einfach das Ganze, das ist halt schon, ja, ich würde sagen, sie haben letztes Jahr mit dem iPad Air das iPad schon ein bisschen neu erfunden wieder. Und da auch wieder die Richtung vorgegeben, weil wenn du eben guckst, wie Tablets dann jetzt sind, jetzt ist nämlich eben wieder ein Qualitätsmerkmal für ein Tablet, wie dünn es ist und wie leicht es ist und so.
Oh, ja gut, das ist jetzt aber nichts, was jetzt auf einmal ist, sondern das ist ja, generell gilt es ja, dass Technik hochwertiger ist, wenn sie schlank ist und trotzdem die Leistung bringt. Das ist ja was generell, das ist ja auch bei Ultrabooks oder ähnlichem. Also das ist jetzt nicht so, dass
die du in die Hand nimmst, ist das
ja ganz schön. Also du kannst es jetzt nicht sagen, das ist jetzt was, was jetzt auf einmal vorgegeben wurde, sondern es ist einfach ein Grundgesetz.
Nein, aber sie haben da einfach wieder sie haben halt damit wieder so eine Marke gesetzt. Eben hier iPad Air ist jetzt an dem und dem Punkt. Und klar, die anderen
kitzeln sagen sie ja auch, da. Das ist das dünnste jetzt.
Ja, ist auch nicht lange so, aber
ist ja auch in Ordnung.
Eine Erneuerung haben. Also zum einen ist es dünner geworden, wie du ja schon gesagt hast. Irgendwie, das finde ich ja immer so anstrengend in den Apple-Präsentationen mittlerweile, dass da irgendwelche Prozentwerte, also ist es 38% dünner oder?
18%.
Entschuldigung, 18% dünner. Also was soll mir das jetzt sagen, ja? Also
Was ist denn für dich jetzt einer der, drück mal so, versuch mal jemanden, der ein iPad Air hat, zu erklären, warum man iPad Air 2 braucht.
Er braucht kein iPad Air 2.
Dann sagt mir jemand, der ein iPad 4 hat. 4 war das? 4 war doch das, was davor war.
Dann soll er beide mal in die Hand nehmen.
Das muss er dann selber entscheiden. Warum er ein iPad Air 2 braucht anstatt eines iPad Air?
Weil wenn ich mir jetzt was Neues kaufe, dann würde ich mir halt natürlich das Neueste kaufen, weil es hat Touch ID.
Gut.
Touch ID ist jetzt für dich jetzt, das ist ja irgendwie albern. Ich habe
auf meinem Telefon immer noch nicht eingerieselt.
Ja,
das ist aber traurig. Aber das
ist nicht die Norm.
Aber wenn du das jetzt hättest, also zumindest geht das jetzt mir so, weil ich ja jetzt auch noch nicht lange Touch ID habe, aber jetzt habe ich mich schon so dran gewöhnt, dass ich eben auf meinem iPad öfter mal länger auf den Home-Button drücke, weil ich denke, wieso entsperrt sich das nicht? Und dann denke, ach ja, Mist, jetzt musst du wieder den Code eingeben. Also ich habe mich jetzt so schon dran gewöhnt, deswegen wäre das schon was ich jetzt gerne hätte. Dafür würde ich mir jetzt kein neues iPad kaufen, aber wenn ich mir sowieso eins kaufe, dann würde ich das kaufen.
Also zum einen Touch ID, ich persönlich finde es bei meinem iPad jetzt auch nicht so schlimm, dass das nicht hat, weil da habe ich so eingestellt, dass es halt irgendwie nach einer Stunde erst wieder den Code abfragt, weil das nutze ich halt, wenn dann länger am Stück und dann, mein Gott, ja. Während eben das Handy, das kann dir halt jederzeit einer klauen, dann willst du eben, dass es möglichst schnell gesperrt ist. Deswegen hast du da halt eine geringe Zeit. Ich meine, du hast wahrscheinlich gar keinen Code drin. Man kann es ja
mittlerweile auch gar nicht mehr anders einstellen. Also genau, 15 Minuten ist ja das
Code. Code habe ich schon, einfach weil ein Firmenhandy da genau, mal ja. Auf jeden Fall einen Code rein.
Aber eben, also Touch ID ist nett, ist aber nichts, was man jetzt unbedingt am iPad braucht, aber wenn es das nun mal gibt, dann nimmt man das eben mit. Dass sie es letztes Jahr nicht eingebaut haben, fand ich halt ein bisschen blöd, weil es gab eigentlich keinen Grund, das letztes Jahr nicht einzubauen, außer eben, um halt eben es dieses Jahr einzubauen, um wieder so eine kleine Innovation zu haben. Und letztes Jahr hätte es auch noch nicht so super viel Sinn gemacht, weil natürlich hätte es Sinn gemacht, das letztes Jahr einzubauen, weil dann hätten wir es jetzt auch. Aber einfach der Pain, eine Touch-ID zu haben, war letztes Jahr noch nicht so da, weil du wusstest selber nicht, was das eben kann, wie toll das ist und so. Und jetzt sind wir ja genau so die Zielgruppe, die jetzt vielleicht denkt, oh, so Touch-ID wäre schon toll, kaufe ich mir vielleicht erstmal Neues. Und mittlerweile gibt es ja auch die ersten Apps, die eben Touch-ID verwenden, weil das erste Jahr über hatte Apple sich das ja wirklich nur für sich vorbehalten, um eben das Sperren und Entsperren vom Gerät und die Genehmigung von Käufen im App-Store zu machen. Und jetzt mittlerweile haben sie es ja eben geöffnet. Das heißt, es gibt jetzt zum einen Fremd-Apps, die auch auf Touch-ID zugreifen. Das ist halt eben ganz prominent, 1Password. Und das nutzt man nun mal auch am iPad, genauso wie am iPhone. Und da ist es richtig nervig, weil da musst du jedes Mal dein doch sehr sicheres Kennwort eingeben. Und zwar jedes Mal, wenn du es gerne nutzen möchtest. Und da sehnt man sich dann schon, es über seinen Fingerabdruck machen zu können. Und dann kommt ja jetzt auch noch demnächst das Bezahlen innerhalb von Apps quasi dazu, dass du Apple Pay beim Online-Kauf nutzen kannst, ja. Also auch ganz nett.
Welche Technik ist auch nochmal
Das hat jetzt nichts mit dem, also Apple Pay ist mit NFC verbunden, aber das ist ja erst nur im iPad und in der Uhr, im iPhone 6 und in der Uhr verbaut. Das iPad Air 2 hat jetzt kein NFC. Weil ich sag mal, dass jetzt jemand so in den Laden geht, das hat ja gestern bei Bits und so, haben das ganz nett gemacht, so, und du dann mit deinem iPad deinen Kauf da verifizierst, ist schon so ein bisschen behindert.
Ich erinnere mich nur an Aussagen, als ich mal gesagt habe, dass bei Samsung ja NFC mit drin wäre, wo mir gesagt wurde, NFC braucht kein Mensch.
Ja, das ist halt das Lustige, weil NFC braucht auch kein Mensch, weil Apple ist erstmal hergegangen und hat eine Lösung gebaut um NFC herum, die einfach wirklich dann, wenn es alles so angenommen wird, die dann sehr sinnvoll funktioniert und die eben ganz coole Ansätze hat. Ich meine, wir haben ja seitdem nicht viel drüber gesprochen gehabt. Ist, glaube ich, auch jetzt.
Was habe ich eben noch gesagt, als ich die App hier runtergeladen habe? Es macht Spaß, einfach nur den Fingerabdruck drauf zu tun.
Ja, genau.
Und zack, hast du die App. Und so wird es das dann auch sein, hoffentlich dann auch in Deutschland, dass du beim Drive-In dann nur immer draufdrückst oder sonst irgendwo. Oder
weil auch das ist ja dann im Endeffekt das NFC, das muss ja sicher sein. Also, weil zum einen kannst du mit deinem Samsung-Handy irgendwo bezahlen, nur weil das NFC hat? Nein. Was kannst du damit machen? Du kannst dir so eine beschissene NFC-Badge irgendwo aufs Nachtkonsülchen kleben und dann weiß dein Handy, wenn du es aufs Nachtkonsülchen legst, dass es jetzt auf dem Nachtkonsülchen
liegt. Ich finde das nicht beschissen.
Es ist ja,
schöne Sache. Ich würde das machen.
Gut, ich würde es vielleicht auch machen, aber ich habe es jetzt noch nie vermisst, weil ich habe bei mir eingestellt, von 24 bis 7 Uhr ist mein Handy bitte ruhig und das funktiert wunderbar. Das muss jetzt nicht
24/7 sagen andere auch
dazu. Genau. 24/7 heißt bei mir, das ist die Zeit, in der man mich nicht ansprechen kann, genau. Ne, und dann hast du ja noch so Features wie eben VIP und sowas und Notfallanrufe, und zweimal hintereinander jemand anruft, geht das durch und so. Also von dem her, ich habe das nicht vermisst, dass ich keine NFC-Badges hatte. Und mit Google Wallet zum Beispiel, die halt auch so einen NFC-Ansatz hatten, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Und das Problem ist ja auch nochmal dabei, ich selber möchte nicht mit Google Wallet bezahlen, selbst wenn ich es könnte, weil ich NFC in meinem iPhone drin hätte, weil ich nun mal Google die verdammt nochmal böseste Firma auf dieser ganzen Welt finde. Ja, also ich finde, dass Google die böseste Firma auf dieser ganzen Welt ist, dicht gefolgt
von Facebook. Gewagte Theorie.
Ja.
Gewagte Theorie.
Ja, einfach, weil sie einfach...
Du findest sie deutlich schlimmer als sämtliche sämtliche Firmen, die Kinder in Bergwerke schicken, um sie dort irgendwas...
Auf jeden Fall. Okay, das ist natürlich nicht. Nein, einfach jetzt mal so, die aus meiner persönlichen Brille, die sind... Ich finde auch jede Firma, die unnütze Tierversuche macht, schlimmer als Google. Keine Frage, wobei Google wahrscheinlich auch unnütze Tierversuche irgendwo macht. Von dem her, warum auch immer. Naja, jedenfalls NFC hätte halt vorher dir nicht viel gebracht, weil was Apple halt eben macht. Sie erfinden keine Technologien, hat auch noch nie einer behauptet. Was sie machen ist, sie nehmen Technologien, klauen, kopieren, wie auch immer man es nennen möchte. Ich sage einfach mal, sie nehmen sie und sie bauen daraus eine Lösung. Und das, was mich interessiert, ist eine Lösung und keine Technologie. Mir ist es eigentlich scheißegal, wie mein Handy das macht, dass ich damit per Zauber Fingerabdruck irgendwie das aufkriege. Ich finde es einfach schön, dass es funktioniert. Natürlich, eigentlich interessiert es mich dann eben als Nerd jetzt schon und ich verstehe das auch alles, was da drin ist. Aber ich muss dieses Verständnis nun mal nicht haben, um es anwenden zu können.
Finde ich, gibt es übrigens einen sehr, sehr schönen Begriff für diese Sachen, die irgendwie funktionieren.
Aber Magic.
Es funktioniert automagisch.
Automatisch, ja, auch gut. Ja, es funktioniert automatisch. Aber genau das ist eben so dieser Unterschied, finde ich, ein bisschen zu einem Nexus-Telefon, was technisch super geil ist und wo du ganz super tolle Sachen mitmachen kannst und vor allen Dingen dadurch, dass auch alles offen ist über das Android oder du es dir routen kannst und dann die wildesten Sachen machen kannst. Du hast da viele Möglichkeiten, aber du hast eigentlich wenig Lösungen. Und Apple bietet dir Lösungen und keine Möglichkeiten.
Ich wage jetzt trotzdem mal die gewagte Theorie. Wir sind
aber beim iPad.
Wir sind immer noch bei Apple.
Ja, ja.
Die gewagte Theorie. Weil das kam einfach bei mir wieder, ja. Wieder mit dem iPad. Dass Apples Innovationsmotor ziemlich in Stocken gekommen ist. Und sie doch mittlerweile, wo ich das halt stark gemerkt habe, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, ist die iWatch.
Ja, du hast sie noch nicht gesehen. Die heißt
nicht iWatch, sondern Apple Watch.
Oder Apple Watch, was auch immer. Aber was war das letzte Produkt für den Konsumermarkt, was Apple vorgestellt hat und gesagt hat, hier, so wird es grob aussehen und ihr könnt es irgendwann in einem halben oder dreiviertel Jahr kaufen.
Ja, der Grund, warum sie das gemacht haben, ist ja auch jedem klar, weil sie auf dem Markt noch nicht sind und einfach den Markt eingefroren haben.
Und dazwischendurch ist
Weil sie einfach da merken, dass sie hinterher hinken.
Sie haben, nein,
zwischendurch
sie
ist Weihnachten, nicht hinterher. Sonst ja, sie, würde was man heißt, sich vielleicht eine Pebble kaufen oder irgendeine Moto, keine Ahnung was.
Aber eben, was heißt, hinter was hinken sie hinterher? Hinter, ich kann mir ein doofes Display an die Hand schnallen, das, was jetzt die anderen machen? Nee, aber mangels Alternative kaufen sich vielleicht jetzt Leute doofe Displays, die sich an die Hand schnallen können. Wie gesagt, man muss mal warten, was da überhaupt
rauskommt. Das jetzt auf Apples doofes Display, was man sich an die Hand schrauben kann.
Ich kann damit auch meinen Herzschlag teilen. Es ist halt natürlich, nein, also einfach ein Anwendungsfall zum Beispiel, der einfach so zeigt, was Apple auch sowas macht. Und ich bin in meinem Apple, ist das Beste auf der ganzen Welt. Übrigens, ich habe die ganze Zeit Angst, dass du, weil das ist so eine Stripperhose irgendwie, die du da anhast, ne, dass du sie gleich irgendwie vom Leib reißt. Aber
ich werde sie mir gleich vom Leib reißen. Ich warte auf den richtigen Moment.
Ja, ja, es sind da so Knöpfe an den und so. Ja, gut.
Wenn du wüsstest, wo noch überall Knöpfe sind.
Ich möchte es nicht wissen. Also zum Beispiel, was diese Uhr halt eben können wird, sie hat ja auch einen NFC-Chip drin und sie wird halt eben auch für Apple Pay funktionieren. So, jetzt ist es ja so, wie muss ich dann jedes Mal mein Kennwort an der Uhr eingeben oder muss ich da meinen Fingerabdruck ständig irgendwie, was ja total blöd, weil eigentlich habe ich die Uhr ja um. Möchte da jetzt nicht jedes Mal noch, nee, was machen sie nämlich? Du legst die Uhr um und in dem Moment fragen sie dich einmal nach deinem Kennwort. Und ab dem Moment weiß die Uhr immer, ob sie noch angelegt ist, weil sie ja deinen Herzschlag messen kann. Das heißt, die Uhr weiß, dass du einmal dein Kennwort eingegeben hast und dass seitdem dir keiner den Arm abgeschnitten hat, weil dann wäre auch dein Herzschlag weg.
Aber ich glaube, es ist nicht nur der Herzschlag, also es ist auch, glaube ich, die Berührung,
ja, oder auf
der
wie auch Haut. Immer, auf jeden Fall, die Uhr erkennt halt einfach selbstständig, dass du sie nicht abgenommen hast und sperrt sich deswegen auch nicht mehr. Sie sperrt sich in dem Moment, wo die einer den Arm abschneidet oder die Uhr abnimmt.
Sie sperrt sich nicht mehr?
Sie,
du kannst dann ohne Passwort.
Das heißt, du kannst Kennwort eben dann bezahlen, indem du einfach nur da drüber gehst, bing, und hast du bezahlt. Während du eben.
Sperrt sich nicht mehr, bedeutet für mich jetzt aber auch, sie ist die ganze Zeit aktiv.
Nein, sie geht, das Display geht halt eben aus. Wenn du, also die, das Display ist eh immer aus.
Gut.
Es geht nur an, wenn du drauf
bist. Wir haben ja sowieso schon festgestellt, dass man sie jeden Abend laden muss.
Genau. Aber man müsste sie sonst wahrscheinlich alle 5 Minuten laden und so muss man sie nur jeden Abend laden. Ist ja immerhin etwas. Nein, aber einfach so, da ist schon so ein paar Sachen, aber sie wissen selber noch nicht genau, was sie damit machen sollen, weil vielleicht auch Smartwatches etwas sind, was die Welt nicht wirklich braucht. Wir werden es irgendwann sehen. Ich glaube aber schon, dass wenn jemand da halbwegs sinnvolle Sachen mitmachen kann, dann wird das Apple sein. Sie haben eben in iOS 8 viele kleine Bausteine schon eingebaut, die halt eben jetzt nachher dann Sinn machen, wenn sie eben plötzlich auf der Uhr landen. Das sind zum Beispiel eben diese interaktiven Benachrichtigungen, wo du halt eben schnell aus einer Nachricht, die halt eben kommt, eben schnell Ja oder Nein klicken kannst.
Behauptet du trotzdem, dass es das vor 3 Jahren nicht gegeben hätte? Eine Präsentation von etwas, wo gesagt wurde, das kommt irgendwann in einem Dreivierteljahr, dann könnt ihr das kaufen.
Das hat's aber jetzt, also der Markt hat das jetzt einfach so nötig gemacht. Weil sonst hätten Leute zu Weihnachten eine Pebble gekauft und das wollte Apple natürlich nicht. Apple wollte schon jetzt so sagen, Jungs, wir sind da auch dran. Nicht, weil sie dem Markt hinterher sind, sondern weil der Markt vielleicht seiner Zeit voraus ist schon.
Das ist so, genau. Geil, wie man das ausdrücken kann.
Ja. Und ich zum Beispiel wünsche mir zu Weihnachten dann einen Gutschein für eine Apple Watch. Ist doch logisch, oder?
Es ist einfach, glaube ich, ich finde es gerade einfach schön, dass jetzt wahrscheinlich das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder etwas Apple-kritisch in diesem Podcast gesprochen wird.
Das ist, nee, das stimmt gar nicht. Wir haben immer eigentlich, wir haben uns ja umbenannt, ja, Bastian, haben wir dir noch gar nicht gesagt. Apple Talking heißen wir jetzt, ne?
Wobei wir natürlich fundierte Kritik geäußert haben.
Ich sag mal so, nur die Tatsache, dass sie jetzt nicht das Rad neu erfunden haben, wieder mal, macht sie jetzt ja nicht irgendwie.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt.
Also einfach, wir kommen halt eben auf das iPad Air 2 zurück. Also Zielgruppe fürs iPad Air 2 sind keine Leute, die sich vor einem Jahr ein iPad Air gekauft haben. Punkt. So, von diesen 225 Millionen iPads, diese Zahl ist übrigens ziemlich beeindruckend, finde ich, 225 Millionen Tablets verkauft, ja, werden keine 200 Millionen sich ein iPad Air gekauft haben. So, den musst du natürlich permanent das Gerät wieder ein bisschen besser machen, damit sie, wenn sie sich irgendwann ein neues Gerät kaufen, auch das kaufen, was gerade State of the Art ist und eben nicht das iPad Air kaufen, technisch zum Preis vom iPad Air. Du kannst natürlich das iPad Air jetzt immer noch kaufen und sparst 100 Euro, wenn du das musst, wie auch immer. Wenn du halt aber sagst, okay, ich kaufe jetzt einmal alle 5 Jahre mir ein neues Tablet oder alle 4 Jahre, alle 3 Jahre, wie oft auch immer, dann kaufe ich mir natürlich dann vielleicht das aktuellste, damit ich dann auch mich nicht nächstes Jahr irgendwie ärgere. Und kannst dann wieder so lange benutzen. Im Endeffekt, du kannst es dann ja halt ein Jahr länger benutzen, weil sonst musst du auch wieder ein Jahr früher neues kaufen vielleicht. Also es gibt jetzt keinen Grund, warum man unbedingt das iPad Air 2 dem iPad Air vorziehen müsste, außer dass es halt eben einfach in allem einen Schritt weiter gedacht ist. Und jetzt einfach mal die Verbesserungen, weil du hast ja gesagt, da ist nichts neu. Also zum einen ist es dünner, kann man sich drüber streiten. Den einen Leuten wäre vielleicht lieber gewesen, es bleibt gleich dick und ist dafür einfach, hat einen längeren Akku noch oder sowas. Wobei, ich fand beim iPad jetzt noch nie den Akku problematisch. Also das muss man nicht jeden Abend laden. Und man kann es halt auch jederzeit laden, weil man das nicht unbedingt an der Bushaltestelle immer verwendet, sondern eher tendenziell auf der Couch. Von dem her ist der Akku nicht so das Problem. Dadurch, dass du es aber eben du hast es nun mal die ganze Zeit in der Hand, du hältst es dir über den Kopf, wenn du irgendwie im Bett liegst und liest oder sowas. Also von dem her ist da, dass es ein bisschen leichter wird, vielleicht schon eine willkommene Geschichte halt so. Und dann hast du alles, was Krach macht, bitte. Also, ja. Mario, kannst du vielleicht den Knopf für mich drücken? Ich möchte nicht die ganze Zeit auf deinem iPhone rumtatschen. Also, dünner, ja, aber das ist ja nicht alles. So, um es dünner zu kriegen, haben sie den neuen Chip wieder drin, den A8X-Chip, der nochmal ein bisschen leistungsfähiger ist. Zweite Generation von dem 64-Bit-Prozessor, der übrigens damals im iPad Air das erste Tablet mit 64-Bit und so, aber sie haben ja mit dem iPad Air auch schon nichts Neues erfunden oder groß innoviert oder sowas, von dem her ist ja alles scheiße.
Ist jetzt im Nexus auch.
Ja, ja, ist jetzt im Nexus auch, aber willkommen letztes Jahr und so.
Ich erinnere nochmal,
ja, 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 ja.
Kommt dieser Bumerang zurück.
Ja, ja, passt schon.
Willkommen im Jahr 2019.
Nein, passt schon, ja. genau, also den neuen Chip, okay, ist wieder nochmal ein bisschen schneller, gerade was Grafikleistung angeht, soll er halt deutlich schneller sein. Auch da kann ich halt sagen, als iPad Air Benutzer, mehr Geschwindigkeit ist jetzt immer schön, aber man brauchte sie nicht unbedingt, weil wie gesagt, wenn man das iPad Air hat, dann braucht man jetzt nicht das R2 und das haben sie die auch nicht versucht weiß zu machen. Ne? Das ist jetzt eben anders als beim, also beim Telefon ist ja so ein bisschen das Besondere, dass da die meisten Leute alle 2 Jahre ein neues Telefon kaufen, weil A ist das natürlich dadurch, dass du es mit dir draußen rumträgst, dass es dir ständig draußen runterfällt und so. Meistens haben die auch keine viel längere Lebenserwartung als 2-3 Jahre. Ich meine, guck dir das iPhone 5 von deiner Freundin an, das sieht schon so ziemlich runter aus. Ne? Also zum Glück ist noch nichts ganz kaputt, aber die leiden schon, diese Geräte. Und dann hast du ja meistens diese Situation, dass du alle 2 Jahre einen neuen Vertrag irgendwie abschließen musst und dann das Handy halt eben darüber subventioniert bekommst. Deswegen ist der Handymarkt ein etwas anderer. Bei den Tablets wird es so sein, bei diesen 225 Millionen, wo ich ja gerade war, da werden halt die Vielzahl wahrscheinlich echt noch iPad 1 und iPad 2 benutzen. Und das iPad 2 kann man ja auch immer noch benutzen, spricht ja nichts gegen. Aber vielleicht ist man so langsam sicher jetzt damit an einem Punkt angekommen, wo man sich sagt, okay, ich möchte vielleicht jetzt doch ein etwas schnelleres Gerät haben, das leichter ist, das einfach mir jetzt so, wenn du nicht nur mit Safari surfst damit, weil dann reicht das iPad 2 immer noch aus. Außer natürlich das Display, wenn du halt auf Retina verzichten kannst, dann okay, ist das halt so. Wenn du jetzt aber ein neues Gerät kaufen möchtest, dann willst du natürlich was haben, was jetzt eben State of the Art ist. Und da ist eben schön, dass sie jedes Jahr zumindest kleine Innovationen oder kleine Iterationen machen und einfach das auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Punkt. So. Und es ist ja nicht nur, dass es jetzt eben dünner ist. Sie haben an den Stellen nachgebessert, die nach wie vor noch problematisch waren beim iPad. Das ist zum einen, sie haben das Display nochmal verbessert. Problematisch eben diese Geschichte, dass es natürlich sehr spiegelt, weil es glatte Glasoberfläche ist und so. Und da haben sie jetzt das Gleiche, was sie auch bei dem iMac gemacht haben, als der diese schmalere Bauform bekommen hat, dass sie eben eine Anti-Reflexionsbeschichtung quasi da auftragen. Das heißt, das iPad Air 2 soll deutlich weniger spiegeln, wird sich dann zeigen, wie das ist. Die haben schon im Auto zu Mario gesagt, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass vielleicht diese Beschichtung irgendwann mal ein Problem werden könnte, dass die nämlich kratzempfindlicher sein könnte als ein nacktes Gorilla-Glas oder so. Weil auf dem iMac macht es halt wenig Unterschied, weil den habe ich halt da stehen auf dem Schreibtisch und da kratzt jetzt eigentlich nichts dran. Aber auf dem iPad ist dann eben die Frage, inwieweit das vielleicht wirklich in Zukunft dann eher mal zerkratzt oder sich diese...
Aber wenn es klappen würde, wenn es so wäre, dann wäre es schon echt ein Vorteil, weil dieses Spiegeln draußen in der Sonne ist ja schon wirklich nervig.
Ja. Du hast ja gerade sogar im Auto mich so krass geblendet, als du dein iPhone in der Hand hattest. Einfach weil es so, ne...
Also, das haben wir gerade auch für die Katze hier benutzt. Ja, wir haben genau, also das wäre natürlich in dem Sinne natürlich schade für die Katze.
Also es ist auf jeden Fall eine kleine, schöne Verbesserung. Und dann nächste Baustelle, die Kamera. Und da ist halt eben auch die Kamera im iPad, die ist schon nicht schlecht, aber sie ist halt eben doch deutlich schlechter als im iPhone. Auch wenn man bitte mit dem iPad keine Fotos machen sollte.
Ich wollte gerade sagen, das ist für mich, ich würde mich sowas von freuen,
wenn sie
die Kamera ausbauen würde.
Also die Front-Facing-Kamera, die FaceTime-Kamera, die ist genial, weil FaceTime macht richtig Spaß.
Die können sie dran lassen, aber die hintere Kamera?
Sie sollen die vordere Kamera einfach nach hinten bauen, nein, die hintere Kamera nach vorne. Wie auch immer, also die EyeSight-Kamera bitte als FaceTime-Kamera
umbauen. Oder generell müsste es, ich würde mich beteiligen, ich würde dafür einen Kickstarter starten für eine App, die dafür sorgt, dass sobald auf einem Tablet irgendwo eine Konzertbühne zu sehen ist oder irgendwas, automatisch den Bildschirm schwarz schaltet.
Also wir haben uns das ja auch schon überlegt, und zwar so zum einen so T-Shirts, wo so Menschen drauf sind, die mit dem iPad ein Foto machen und dann so durchgestrichen und daneben dann vielleicht noch so ein Symbol, wo einer mit so einem Handy ein Foto macht und dann irgendwie Daumen hoch. Zum anderen wollen wir natürlich eine Online-Petition starten mit 50.000 Subscribern, um das endgültig, damit die Angela Merkel, wie aber es bei 1Live heißt.
Nicht die Angela.
Die
Andrea.
Die Andrea Merkel.
Die muss da mal was machen.
Damit die mal da was macht.
Früher haben wir aus Eimern getrunken.
Genau.
Ja?
Die haben ja aus Eimern getrunken.
Gut, das kennen jetzt nur die Leute hier.
Die 1Live hören.
Die hier im Sektor
genau.
leben.
Aber das, da würde ich sich sofort. Genau. Das wäre so geil, wenn das Bild, der Bildschirm wird schwarz.
Wir sollten was daran machen, ne?
Aber im Endeffekt. Oder einfach nur, wenn du so hoch, ja, wobei so muss das ja noch, ja, es ist halt, man sollte einfach keine Fotos damit machen. Es gibt aber Situationen, wo man da doch durchaus mal ein Foto oder ein Video mitmachen möchte, nämlich dann, wenn man zu Hause ist und mal eben schnell die Katze fotografieren möchte oder, ich meine, es ist ja auch kein Blitz da dran und sowas, es ist halt niemals Kamera- oder Fotoapparatersatz, aber es gibt halt durchaus mal Situationen, wo du das dann doch ganz gerne nutzt und da ist dann ganz schön, dass sie an dieser Baustelle auch nachgebessert haben und zum Beispiel auch die Slow-Mo-Funktion da jetzt eingebaut haben und so, also es ist ganz nett, dass sie an der Baustelle auch nochmal was geschraubt haben. Also, alles zusammen, es wird dünner, es gibt ein besseres Display, zum einen eben diese Anti-Reflektionsbeschichtung und es ist auch so, dass sie das Display jetzt verkleben. Ich hatte ja an meinem iPad Mini zum Beispiel mal Staubkörner unterm Display. Das würdest du dann eben nicht mehr haben, dadurch, dass eben wirklich das Display mit dem Gorilla-Glas darüber oder eben mit dieser Touch-Geschichte und also es ist alles verklebt. Und das haben sie ja beim iMac eben auch gemacht. Und ich habe ja auch noch den iMac von davor und den iMac, wo es eben das erste Mal mit diesem verklebten Display gemacht wurde. Und es ist wirklich, dass du siehst, weil du hast eben, gut, beim iPad war es ganz extrem, weil da ist wirklich ein halber Zentimeter gefühlt irgendwie Luft zwischen Glasscheibe und Display.
Beim und es iPad, ist halt beim iMac.
Beim iMac, genau. Beim iPad ist das eben nicht so viel, aber es sind trotzdem, es wird trotzdem so sein, dass man den Unterschied einfach sehen und spüren kann, in Anführungszeichen. Dass es sich so dieses, dass es sich so anfühlt, als wären die Pixel wirklich auf der Oberfläche und nicht hinter einer Glasscheibe. Und das sind schon Sachen, die sie da geändert haben, die eine größere Änderung eigentlich sind, als wir haben halt jetzt hier nur einen Touch-ID-Sensor angemacht und haben es ein bisschen dünner gefräst. Weil auch um es dünner zu machen, ist ja nicht so, dass sie es einfach nur, also du kannst ja nicht einfach nur, wenn du jetzt da sagst, ich will es jetzt dünner machen, dann ist es dünner. Also da ist ja auch, um da knapp 20% einzusparen, ist wahrscheinlich auch sehr viel Engineering nötig gewesen, um das hinzubekommen. Baustellen, die sie nach wie vor beim iPad haben, muss ich dir leider auch recht geben, hast du schon öfter mal bemängelt, ist, dass die Lautsprecher sind einfach Katastrophe im Endeffekt. Ja, also
ich verstehe halt auch nicht, was so schwer daran sein kann, A, Stereo hinzubekommen und B, vernünftige Lautsprecher.
Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie eben dadurch, dass sie ja Beats eingekauft haben, vielleicht auch da mal irgendwann hergehen und
da wird es aber eher so sein, dass sie dir sagen, das läuft jetzt so wie es bei vielen Spielen auch auf dem iPad ist, das gesagt wird, läuft am besten mit Kopfhörern und sowas und dass sie dann eher Cross-Selling darüber die Kopfhörer vertreiben wollen. Also die.
Ja, wobei, die Kopfhörer sind ja nicht, läuft am besten mit Beats-Kopfhörern, sondern läuft, also, weil es gibt wohl von Beats in HP-Tablets, in HP gibt es nicht sogar ein Tablet? Auf jeden Fall gibt es in Notebooks, gab es mal so eine Kooperation mit Beats, ich weiß nicht, ob es HP war, wo halt eben Lautsprecher von Beats in HP-Notebooks eingebaut wurden.
Ich denke mir das halt so häufig, wenn ich dann, du hältst das einfach so.
Ja, das ist auch also, nur Monolautsprecher ist auch.
Also ne? Monolautsprecher sowieso.
Wobei, nee, es ist ja Stereo, aber auf einer Seite.
Und ich finde es halt so, ich halte zum, ich, du wirst jetzt wieder sagen,
you're holding it wrong.
Weiß,
definitiv.
Aber wenn ich das dann halt so aufklappe und ich gucke irgendwas und ich halte das dann zum Beispiel so. Und du hältst einfach die Lautsprecher zu. Warum sind die nicht, okay, das würde jetzt wahrscheinlich dann kacke aussehen oder sowas, aber hier vorne oder?
Ja, wobei es geht. Das Nexus 9 hat ja hier so kleine Schlitze im Glas. Links und rechts. Also genau da, wo man sie haben möchte, wenn man Stereo-Lautsprecher hat. Und das zum Beispiel
also, weil
ziemlich gut gelöst.
Ich habe das halt ständig, dass ich dann irgendwie so halten muss oder so, damit ich hier nicht die Lautsprecher zuhalte. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man...
Ich meine, du hältst es wirklich sehr interessant. Also so zu halten, finde ich...
Ich halte es halt so.
Ja, das finde ich interessant, weil die meisten werden es eben so halten. Und dann hast du genau den gegenteiligen Effekt.
Ja,
aber selbst
wenn ich es so halte, habe ich ja...
Nee, dann hast du sogar, dass es lauter wird, weil deine Hand dann im Prinzip...
Ja, aber dann muss ich ja schon die Hand so
Nee. Also es ist, solange du das nicht richtig draufhältst, ist das eigentlich möglich so. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall bei den Lautsprechern zum Beispiel, da hat das Nexus 9 das deutlich eleganter gelöst. Das wäre halt schön, wenn sie da mal
was machen
würden.
Wobei ich jetzt zum Beispiel hier so halte, ich würde dann wahrscheinlich genau meine Daumen auf den Lautsprecher haben.
Ja gut, dann wie du es halt machst du es verkehrt. Ne? Ja, wird ja immer eingeben, der ist irgendwie...
Aber generell ist schon mal die Chance, wenn ich links und rechts Lautsprecher habe, dass ich zumindest eine Seite...
Ja, das stimmt.
iPad Air 2, haken wir ab, finden Mario und ich zumindest gut.
Ja.
Schlecht finde ich. Also es wollte damit nicht sagen, dass ich schlecht finde.
Es sind nette... Neuerungen.
Ich finde ja schon das iPad Air gut, deswegen kann das iPad Air 2 ja nur besser sein.
Genau, und im Endeffekt, es kostet das gleiche wie vorher. Sie haben aber auch hier die 32-Gigabyte-Variante rausgestrichen, was auch cool ist. Besser wäre halt noch gewesen, sie hätten die 16er gestrichen und hätten einfach mit 32 angefangen. Mhm. Weil die 16er macht halt keinen Sinn. Die macht beim Telefon keinen Sinn und die macht beim iPad noch viel weniger Sinn. Aber sie gibt es und sie wird es weiterhin geben und wie auch immer, aber immerhin gibt es halt jetzt nur noch 3 Ausbaustufen und die größte ist halt dann die 128er, von dem her toll, weil du kriegst dann sogar quasi zum gleichen Preis mehr Speicher. Theoretisch. Ich weiß, weil vorher waren die Upgrades immer 100€ oder 90€ oder sowas und das 128er war nochmal eine Stufe drüber. Von dem her ist es im Endeffekt in der End-Ausbaustufe irgendwo ein bisschen billiger geworden sogar noch. So, was sie ja dann noch haben, ist, dass sie das iPad Air weiterverkaufen, für 100er weniger. Das ist ja so das, was sie immer jetzt mit ihren Telefonen noch machen und so. Wir verkaufen einfach mal die Vorjahres- und Vorvorjahresmodelle noch, verramschen die. Finde ich problematisch. Ja, das Lager ist ja nur voll, weil sie es vorher voll machen. Und ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen, ums Lager leer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also ich glaube, gerade wenn man sich die Entwicklung bei dem Mini anguckt, wo ja nicht jetzt nur das Mini, das iPad Mini 3, sondern auch das Vorgängermodell, was ja jetzt iPad Mini 2 heißt, verkauft wird, sondern im Prinzip auch das erste, dann denke ich halt, das geht ganz klar an, also haben sie es quasi drin gelassen, nicht um das loszuwerden, sondern um in auch geringerem Preissegment, wenn jetzt auch nicht im Low-Cost-Preissegment, aber geringerem Preissegment eben auch was zu haben, um da vielleicht was gegenzusetzen für sonstige Android-Tablets, die es ja teilweise dann noch günstiger gibt.
Ja, ja gut, das Mini ist ja nochmal eine Baustelle für sich, weil sie auch da noch das Non-Retina sogar noch weiterverkaufen. Aber
genau, das meine ich ja.
Mit dem R und dem R2.
Das wollen sie ja, glaube ich, nicht nur. Also ja, ich glaube, das ist schon eine Preissache für Leute, die jetzt ein bisschen günstiger einsteigen sollen. Also mehr so eine Marketing-Sache.
Ja, und bei dem R oder dem R2, wo du aber jetzt nicht bei 230€ anfängst, sondern auch das R ist halt dann doch etwas teurer. Ich weiß gar nicht genau, wo das jetzt losgeht. Gucken wir mal einmal schnell nach. Da ist auf jeden Fall prozentual dieser Sprung nicht so groß. Also ob du jetzt, was weiß ich, 600
Euro oder, machen jetzt nicht mehr ganz so viel aus.
Also ne? Im Endeffekt, okay, das R2 fängt bei 489€ an und das iPad Air fängt bei 389€ an. Okay, also eigentlich auch doch noch, weil 100€ sind halt 100€.
Mhm.
Und von dem her ist es ja vielleicht ganz schön, dass sie das noch irgendwo dann haben, weil einfach Leute, denen jetzt irgendwie der neueste heiße Scheiß nicht so wichtig ist, einfach mal 100€ sparen könnten. Problematisch finde ich das halt immer so ein bisschen, wenn jetzt unsere Großeltern in den Mediamarkt gehen und sich da ein Tablet kaufen wollen. Die werden wahrscheinlich nicht unbedingt dann wissen, welches iPad sie jetzt dann kaufen sollten. Also es ist einfach so, es war früher nochmal wesentlich einfacher, weil es gab halt eben ein Gerät und das war halt das Beste, was du kriegtest und dann war halt fertig. Und jetzt hast du halt irgendwie so viele, also 1, 2, 3, 4, 5 iPads, die du kaufen kannst. Und da ist irgendwo, das ist nicht mehr so ganz Apple-typisch von früher.
Ja. Was wurde denn überhaupt vorgestellt mit diesem 5K? Welches Gerät war das?
Das war der iMac. Okay. Junge, und der ist alter Schwede. Aber gut, noch kurz hier das iPad Mini 3, was sie auch vorgestellt haben. Und da muss ich Bastians Kritik wirklich recht geben. Da haben sie gar nichts geändert. Da haben sie eigentlich nur einen Touch-ID-Sensor eingebaut, der halt nett ist, ja, aber der alleine diese 100€ Aufpreis eigentlich nicht rechtfertigen würde. Wenn man aber jetzt...
Aufpreis ist,
genau, es ist ja kein, genau, es ist ja kein Aufpreis, sondern es ist einfach nur eine Aufwertung. Du kriegst jetzt fürs gleiche Geld einfach mehr. Oder eben du kannst 100€ sparen und kannst halt eben dir das Modell ohne Touch-ID kaufen. Und da ist es ja dann doch wieder auch okay, weil ich meine, es...
Okay ist es schon, aber das hätte ich doch besser gefunden. Sie hätten da auch ein Prozessor-Upgrade und so weiter reingemacht. Also das, denke ich mal, wird dann nächstes Jahr vielleicht kommen.
Ja.
Das haben sie sich jetzt dieses Jahr gespart. Aber
im Endeffekt, so haben sie es halt auch ein bisschen einfacher gemacht, wenn du nicht weißt, ob du ein... So ist halt das Air quasi so ein bisschen das Pro-Modell. Das hat halt eben das schnellste und beste und tollste. Und das Mini ist halt so ein bisschen... Das ist halt das Mini. Ich weiß jetzt nicht, wie die Margen, ob vielleicht die Marge beim Mini zum Beispiel geringer war als beim Air und sie dadurch jetzt irgendwie das dann da deswegen so, sich so entschieden haben, das zu machen. Das wird wahrscheinlich keiner irgendwie beantworten können. Aber naja, beim Mini, da haben sie halt echt nicht viel gemacht. Aber im Endeffekt, sie haben halt das alte Modell jetzt einfach 100 Euro billiger gemacht. Und das ist natürlich schon ein Top-Preis, wenn du halt jetzt, ich meine, was haben wir für unser erstes Mini bezahlt?
Ich weiß es nicht, aber jetzt wird es ja quasi verramscht.
Ja, also wir haben, ich meine, okay, wir haben das mit 64 GB gekauft, aber das war halt damals richtig teuer und heute, zwei Jahre später, kriegst du halt für 289 Euro das Mini Retina und das ist schon, ich meine, da kann man sich jetzt ja nicht beschweren, weil es ist, da haben sie zwar jetzt technisch keine Sprünge gemacht, aber sie haben einfach, der Preis ist einfach massiv nach unten gegangen. Mhm. Und eben dieses Mini ohne Retina, das ist natürlich jetzt mit 239. Ich meine ganz ehrlich, das macht eigentlich so gut wie gar keinen Sinn, sich das zu kaufen. Weil 50 Euro Unterschied für Retina oder nicht Retina, also das ist schon frech fast. Also da sollte man wirklich jedem, also da eigentlich kann man keinem raten, was er sich kaufen soll, weil das ist immer von ganz vielen Faktoren abhängig, aber man kann definitiv sagen, bevor du dir für 239 Euro ein iPad Mini kaufst, kauf dir bitte für 289 ein Mini 2. Also das kann man wirklich definitiv so sagen und sollte auch jeder tun. Ja, und dann haben sie ja noch den berühmt-berüchtigten 5K iMac vorgestellt.
Ich konfiguriere mir gerade einen und da steht eine 3 vorne.
Ja gut, und dann machen wir jetzt mal die Gegenprobe. Was glaubst du denn, was dieses Display von Dell kosten würde zum Beispiel. Weil Dell verkauft ein Display, was genau diese Auflösung hat.
Nee, das kann ja nicht sein, dass es genau diese Auflösung
hat. Doch, weil das ist genau diese Auflösung, die quasi die 27 Zoller von Dell und Co. haben. Die haben mehr als 4K und das ist genau dieses Display.
Ich habe keine Ahnung.
Allein das Display kostet über 3000 Dollar. Also bist du hier mit einem... Da
ist noch gar kein Computer drin.
Also du kriegst... Nee, da musst du noch einen Computer dazu kaufen.
Das ist ja total doof.
Aber warum... Gut, dann stelle ich die Frage allgemein. Dann geht die Frage auch an Dell und alles andere. Aber es wird ein Gremium gefunden. Es wird eine Standardauflösung festgelegt. Jetzt wird über 4K gesprochen. Und jeder baut irgendwas in 4K. Demnächst werden Filme optimiert, dass sie in 4K-Auflösung sind. Alles wird auf 4K optimiert. Warum?
Das macht Sinn.
Muss es immer eine separate... Warum muss es immer bei...
Du guckst auf dem Monitor keine Filme.
Nein, unabhängig und, davon.
Aber du bearbeitest vielleicht Filme.
Das heißt,
wenn du den Film bearbeitest, dann hast du alles drumherum.
Und hast den Film 4K, im 1:1...
kannst den immer noch angucken.
Du kannst einen 4K-Film bearbeiten, hast ein 1:1 Pixel-Mapping und hast trotzdem noch drumherum deine entsprechenden Frames, um da was zu machen.
Aber alles andere muss interpoliert werden. Alles andere an reinem 4K-Material muss interpoliert werden.
Ja, aber das. Ich stelle mir doch jetzt auch keinen Full-HD-Monitor dahin, wenn ich die Wahl habe, eine höhere Auflösung hinzustellen. Weil ich nun mal am Monitor keine Filme
gucke. Aber dann würdest du immer versuchen, die native Auflösung zu bekommen.
Richtig.
Ja, das ist aber, wenn alles sich jetzt auf 4K festlegt und ich dann sage, okay, aber wir machen 5K, dann ist alles trotzdem auf 4K optimiert und es muss alles interpoliert werden.
Ja, aber nur Filme sind auf 4K optimiert. Alles andere wird doch nativ gerechnet. Ein Desktop wird doch immer nativ gerechnet. Kannst du eine Auflösung machen, Monitor, wie du willst. Also vom einem Computer, wie du willst. Also
ich verstehe es nicht. Also es kann auch sein, dass ich da starrsinnig bin. Es kann auch sein, dass mich da kein anderer versteht. Aber wenn es einen Standard gibt, das ist genauso wie...
Also ich glaube aber auch, dass es allein schon, vom... vom Seitenverhältnis nicht passt, weil das eine ist 16:9 und das andere ist 16:10.
Es gibt ja wie ähnlich wie mit 1920x1080 und 1920x1200 gibt es ja auch zwei unterschiedliche 4K-Auflösungen. Einmal für 16:9, einmal für 16:10.
Gibt es da keinen Standard?
Doch. Aber es gibt den
aber immer zwei.
Es gibt
zwei.
Es gibt für 4K einen Standard für 16:9, für 16:10.
Standi.
Aber die
Standarten.
Okay.
Ich fand das halt damals schon mit dem, Apple hat es ja damals so gemacht, indem sie einfach...
Unhöflich, was wir gerade machen übrigens.
Apple hat es ja damals so gemacht, indem sie den, ich fange einfach meinen Satz immer wieder von vorne an.
Ja, ist richtig. Wollte ich auch nur aus, der, ja. aus
so
einem Konzept.
Apple hat es ja auch damals schon bei Retina so gemacht, indem sie einfach die Full-HD-Auflösung genommen haben, leicht angepasst haben und gesagt haben, das ist jetzt Retina, das ist unsere Auflösung. Jetzt machen sie es noch ein bisschen... Und das Geile ist ja wirklich, du gehst mit irgendjemandem...
Das Schöne ist hier, die Unwissenheit, die ist ja wieder in jedem deiner Worte zu sehen.
Nee, du gehst mit irgendjemandem hin und dann sagst du, ja, von der Pixeldichte her ist es kein großer Unterschied, oder zumindest die ersten Retina-Displays waren kein großer Unterschied von einer Pixeldichte zu einem Full-HD-Bild auf der gleichen Größe. Und
der Unterschied ist ja schon, dass das Retina auflösungsunabhängig ist.
Retina ist einfach ein Marketing-Begriff.
Wenn du auf einem 4-Zoll-Gerät ein Full-HD vorher hattest, dann stimmt das. Wenn du aber auf einem 11- oder 13-Zoll-Display Retina hast, ist das nicht mit Full-HD zu vergleichen.
Also Full-HD auch...
Weil Retina, ich meine,
wären 9 Zoll gewesen oder so. Full-HD auf 9 oder 10 Zoll. Full-HD auf 9 oder 10 Zoll hat die gleiche Pixeldichte wie Retina. Meine ich.
Ja, aber irgendwie sie haben halt eben mit Retina etwas geschaffen, was aber im Endeffekt beim...
einen Marketingbegriff geschaffen. Nein, es ist so, dass jeder immer sagt, ja, aber das hat doch ein Retina-Display.
Nee, das habe ich noch nie jemanden sagen gehört.
Ich habe das schon so oft jemanden sagen hören, ja, aber das Apple-Ding, das hat doch ein Retina-Display.
Also im Endeffekt haben sie ja, also um jetzt mal einfach hier dir da den Wind aus den Segel zu nehmen. Also wo ist Retina geboren worden? Auf dem iPhone.
Voll in Fahrt.
Also auf dem iPhone wurde Retina geboren, ja?
Ja.
Und da war jetzt von Full-HD oder was auch immer nicht so viel Rede. So. Ja. Und wie sind sie auf diese Auflösung gekommen, die sie sich da ausgedacht haben, auf dem iPhone, indem sie gesagt haben, also wir haben die alte Welt, wo es jetzt Apps für gibt und wo es Webseiten für gibt und was weiß ich was, und wir machen jetzt eine höhere Auflösung. Welche machen wir? Da denken wir uns jetzt einfach eine aus oder würfeln wir oder nehmen wir einfach Full HD, weil der Bastian Gräfe das so gesagt hat? Nein.
Nein, weil die ganze Welt es als Standard verwendet? Nein.
Nein, sie haben sich gesagt, okay, was ist denn sinnvoll? Wir nehmen einfach die Auflösung, die wir jetzt haben und verdoppeln die. Boah, geil. Ne? Warum ist das eine geile Idee? Weil sie damit, und das haben sie beim iPhone 6 nicht mehr gemacht, und deswegen ist das iPhone 6 auch noch so mit Kritik behaftet und so. Ja, ist doch ein guter Preis für das Gerät. Sonst kriegst du noch nicht mal den Monitor dafür. Jedenfalls haben sie eben die Auflösung verdoppelt. Und das ist das, was dann eben bei den ganzen Apple-Geschichten so als 2X bekannt ist und so. Und warum hat das eben einen Vorteil? Weil du kannst, wenn du eine Auflösung verdoppelst, kannst du ohne Qualitätsverluste etwas skalieren, ohne dass du interpolieren musst.
Es ist einfach nur ein,
es ist einfach nur ein Marketingbegriff.
Nein. Und zwar, das merkst du jetzt, weißt du, woran du es jetzt schon wieder alleine merkst?
Dass sie das Ding nicht nur 5K nennen können, sondern
Retina. Nein, warum 5K? Haben sie es nicht einfach Retina gelassen? Warum nennen sie es nicht weiterhin Retina? Warum sagen sie jetzt, wir haben ein Retina 5K, was genau eins höher ist als 4K?
Das Schlimmste ist aber auch, dass sie beim iPhone 6 Plus Retina HD haben. Also ja, Retina hätten sie einfach,
Sie hätten es bei Retina lassen können.
Gebe ich dir recht.
Es sind alles Marketingbegriffe.
Gebe ich dir recht, aber so ist das nun mal. Aber nichtsdestotrotz ist eben diese Entscheidung für Retina und nicht Full HD, die kommt halt eben daher, dass sie damals die iPhone-Auflösung genommen haben, das mal 2 genommen haben und dann hatten sie halt eben eine Auflösung, die sinnvoll war, weil sie die alten Apps, die alten Grafiken und alles das einfach weiterverwenden konnten. Und einfach mal 2 rechnen musst. Und mal 2.
Standard.
Mal 2 konntest du halt eben einfach, ohne interpolieren zu müssen, konntest du das einfach rechnen. Und hast keinen Qualitätsverlust irgendwie gehabt, wenn du alte Apps groß gerechnet hast.
Das passte aber einfach wieder komplett ins Bild. Also ich sag direkt, das war das erste, was ich gelesen habe und gesagt habe, ja, Business as usual. Wir machen ein 5K.
Nein, wie gesagt, das 5K hat sich nicht Apple ausgedacht, sondern
wir machen ein 5K.
Und was du ja auch vergisst, ist ja, dass Apple keine Panels baut, sondern Apple kauft Panels ein. Und wenn es nun mal
das Panel nur gab. Sie geben es ja vor.
Nein, das Ding wurde von Dell schon vor Monaten angekündigt.
Und wie gesagt, es macht ja auch Sinn für Videobearbeitung mit 4K.
Ja, dass du eben nicht nur das 4K-Bild hast, sondern da. Ja. Vorher hatten sie halt eben bei dem iMac gezeigt.
Mehr ist halt mehr.
Ja, genau. Und außerdem ist 5K ja besser als 4K.
Ja, deswegen.
Nein, also ohne da auf irgendwelchen Namen rumreiten zu müssen und wie auch immer und sich ärgern zu müssen, dass man jetzt 1K mehr hat, als man eigentlich haben möchte.
Das will ich mich gar nicht drüber ärgern. Also ich fand's nur.
Weil das Schöne ist ja auch, selbst wenn du das jetzt dann hoch oder runter rechnest, ja, du wirst diesen Unterschied halt nicht sehen mit deinem bloßen Auge.
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich sowohl 4 als auch 5K bei einem 27 Zoll, wenn ich davor sitze, da müsste ich schon verdammt nah rangehen. Richtig.
Ja, aber eben, da ist ja dann die Argumentation von Mario eben, du kannst halt dann trotzdem dein 4K-Bild auch nativ darstellen und dann da eben was bearbeiten. Weil letztendlich dafür ist es ja da, es ist ja zum Bearbeiten von Grafiken da und nicht zum Konsumieren von Grafiken. Und aber was sie ansonsten, also überhaupt diesen Preis hinzubekommen, finde ich schon ein starkes Stück so, weil du hast halt hier im Einstiegsmodell immer schon einen Fusion Drive dabei, was sonst nochmal auch 100 oder 200 Euro Aufpreis sind.
TB, ja.
Ja gut, das TB ist das nicht Fusion eigentlich und dazu kommen halt 128 GB SSD oder sowas. Aber trotzdem haben sie da vorher halt nochmal einen höheren Aufpreis für gehabt, weil ich habe ja auch 1 TB Fusion Drive und bin da
Man kriegt auch 1 TB Flash-Speicher für.
Ja, der kostet ein bisschen was.
Das kostet ein bisschen Aufpreis. Ja, ja. 1 TB Flash kostet 800 Euro Aufpreis.
Ja, ja. Ja, also man kann den RAM weiterhin selber auswechseln, deswegen muss man den RAM halt da nicht upgraden, sondern man kann halt so 200 Euro sparen oder 100 Euro sparen, wenn man den RAM selber upgradet. Wie auch immer, das Ding ist preislich völlig in Ordnung. Also ich habe für meinen aktuellen iMac auch knapp 3000 Euro bezahlt und würde den auch wieder ungefähr für 3 kriegen, aber hätte einfach mal ein etwas besseres Display dabei. Die Grafikkarte, das wäre nämlich auch meine Frage an dich, ob du mal geschaut hast, was da für eine Grafikkarte drin ist, ob du was dazu sagen kannst. Wie ist die ungefähr im Vergleich zur 970 abschneiden würde.
Zur 970 ist sie schlechter, aber sie ist auf jeden Fall State of the Art und vergleichbar, würde ich sagen, von ihrem Leistungsspektrum mit einer 780 Ti.
Das ist die Titan quasi, ne? Oder?
Ja,
also die etwas, man früher so
also etwas schlechter als Titan, aber schon hochklassiger Desktop-Bereich.
Okay.
Also da, die sollte...
Ich meine, sie muss ja auch 5K Pixel befeuern.
Ich rede jetzt aber von der optionalen. Also die Standard ist gut.
Nee, aber die optionale, okay, die optionale hat halt doppelt so viel RAM und ja gut, das eine ist die...
Das eine ist die 290X und das andere ist die 295X.
Okay.
Also die optionale ist richtig, richtig gut und die normale ist schon richtig gut.
Okay.
Also es ist die Wahl zwischen richtig gut und richtig, richtig gut.
Ja gut, und das ist ja auch letztendlich schön, weil vorher hattest du die Wahl zwischen geht so und geht ein bisschen besser. Weil die war halt nicht ganz so geil vorher. Wobei, ich kann da immer noch World of Warcraft mitspielen und ein iMac ist nun mal keine Steambox. Ist so.
Ich sage mal, muss mit dem wissen. Wird man höchstwahrscheinlich auch in nativer Auflösung WoW spielen können.
Wobei, native Auflösung ist natürlich dabei jetzt ein bisschen crazy, ne? Weil das sind dann 5K.
Man sollte vielleicht über UI-Skalierung nachdenken.
So. Alter, was hast du denn da oben für Fleck? Ach, das ist deine Task, deine Spell-Leiste.
UI-Skalierung ist hier angesagt.
Ja, also das Ding ist schon heiß. Also ich find's nett, aber ich darf ja dieses Jahr keinen neuen iMac kaufen. Hab das ja mal gesagt, dass der aktuelle für 2 Jahre reichen wird. Das waren 2 Jahre. Nee,
3 Jahre, Mann.
2 Jahre, dass der für 2 Jahre reichen wird, habe ich ja gesagt. Und der muss jetzt auch noch mindestens für ein...
Ist denn der alte günstiger geworden dadurch?
Ich glaube ja. Ja, wobei ich meine, der neue ist natürlich ganz neu. Sie haben bei dem anderen... Ach, der ist ja vor kurzem schon mal irgendwie, da haben sie so ein Einsteigermodell gemacht, das ist so ein bisschen semi-gut, aber naja, aber auf jeden Fall, da haben sie einfach mal, das ist ein Gerät, was sie auch da nicht in Anführungszeichen neu erfunden haben, aber es gibt einfach kein vergleichbares Gerät auf dem Markt. Genauso wie ich finde, dass es kein vergleichbares Gerät mit einem MacBook Pro Retina gibt. Weil ich wüsste keins, was eben so eine Auflösung irgendwo hat und dann so gut aussieht, außer diesem Chrome Pixel, was es mal gab, was ich aber in freier Wildbahn noch nie gesehen habe, weil es eben für den Preis dann auch nicht so viel Sinn gemacht hat. Also von dem her, sowohl das iPad Air, tolle Verbesserungen, das iPad Mini, naja, der iMac, tolle Verbesserungen, der Mac Mini, naja, den haben sie ja auch nochmal angefasst. Muss man eben so ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt sagt, dass sie den nochmal verbessert haben, weil sie haben ihn zumindest angefasst und haben da interessante Sachen gemacht. Also zum einen, er ist, du kannst ihn für weniger Euro haben als vorher, sagen wir es einfach so. Du musst weniger Euro bezahlen als vorher, um einen Mac Mini zu bekommen. Und er hat quasi die neueste Generation von Prozessoren drin. Macht sich dann vor allen Dingen dadurch bemerkbar, dass du eine Iris also entweder eine Intel HD 5000 oder eine Intel HD Iris Grafikkarte on Chip quasi bekommst. Was ganz nett ist, macht sich aber leider auch darin bemerkbar, dass du keinen Quad-Core mehr bekommst. Ist jetzt die Frage, ob das so schlimm ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche eh keinen Quad-Core, dann ist es vielleicht egal, in Anführungszeichen. Und dann ist da etwas gemacht, was ich persönlich ganz schlimm finde, nämlich der RAM ist verlötet. Das war vorher halt auch so schön, dass du auch beim Mac Mini den RAM einfach nur austauschen konntest. Und der ist jetzt halt eben, wie gesagt, ähnlich wie beim 21 Zoll iMac, ist der jetzt eben fest verlötet. Dann hat er allerdings auch eine Thunderbolt 2 Schnittstelle bekommen und 4 USB 3 Ports, ich glaube, der hat vorher weniger gehabt. Also an sich auch ganz nett. Neueste WLAN-Technologie drin, also auch hier einfach alles auf den aktuellen Stand gebracht, was das Innenleben angeht. Nur leider zwei Nachteile, die du eben, oder zwei Verschlechterungen, die sie eingebaut haben. Zum einen ist der RAM fest verlötet und zum anderen ist der Prozessor nur noch zweikernig und nicht mehr vierkernig.
Aber dieser, ich weiß jetzt nicht, wie es vorher war, aber dieses Einsteigermodell, wo du jetzt sagst, das wäre günstiger, ich finde, das wäre jetzt, was ich nicht haben wollte. Ich würde schon wenigstens dieses zweite Modell haben wollen für 720 Euro. Und das finde ich jetzt mittlerweile für einen Mac Mini, wo ich immer dachte, oder wo was für mich eigentlich immer so ein günstiges oder in Anführungszeichen etwas günstigeres Gerät war, finde ich das eigentlich relativ viel Geld, weil du jetzt sagst, der wäre günstiger geworden.
Ja, aber in Anführungszeichen, du willst ihn haben. Also der das Einstiegsmodell hat halt nur 4 GB RAM, hat die schlechtere Iris HD, also hat die HD 5000 und hat eine 500 GB Festplatte mit sogar nur 5400 Umdrehungen drin. Während der mittlere für 719, der hat halt eine Terabyte Festplatte drin. Das heißt, das ist auch schon mal ein 100er, wenn du die hättest austauschen wollen selber. Mit einer 7200 Umdrehung hoffentlich. Müsste man mal noch rausfinden. Dann hat er eben 8 GB RAM. Wie gesagt, den RAM musst du kaufen, weil den kannst du nicht mehr selber upgraden. Und der hat halt eben die bessere Grafikkarte drin. Also die Iris. Deswegen ist er schon, also diese 200 Euro sind auf jeden Fall gut investiert, sag ich mal.
Ja, sind gut investiert, aber es ist jetzt...
Ja, aber das ist, ich meine, du würdest dir wahrscheinlich gar keinen, weil vorher ist halt auch schon allein das RAM-Upgrade, kostet halt sonst 100 Euro, wenn du dir den so machst. Und gut, das Terabyte Fusion Drive kostet halt hier 250 Aufpreis.
Aber ist das denn Fusion Drive?
Nein, eben nicht, aber das Fusion Drive Upgrade, das ist jetzt, pass auf, das ist ganz interessant. Wie komme ich wieder raus? Oh, zurück. Das Fusion Drive Update kostet halt hier keine 250, es kostet 200 Euro Aufpreis, warum das? Das hätte jetzt nur 50 kosten dürfen einfach. Oh nett, die 1 Terabyte Festplatte hat übrigens nur 5400 Umdrehungen, also ziemlich fail, dass sie da so eine Festplatte verbauen, weil es wahrscheinlich eine Notebook-Festplatte ist von der Größe her. Also auch da ist das nicht so toll. Ja, aber immerhin ist es eine doppelt so große Festplatte da drin, keine Ahnung. Also du möchtest das mittlere Modell haben, ja, jemand, der jetzt aber das so als wirklich als ein, also der, das ist ja so dieser Mac fürs Kinderzimmer vielleicht so ein bisschen, für den...
Oder für den Fernseher.
Schreibtisch, ja, für den Fernseher ist er, das ist schon sehr speziell, glaube ich.
Ich kenne nicht, aber Leute...
Ja, aber da reicht dann im Endeffekt auch immer noch das 519, also ein Media Player für 519 Euro reicht immer noch.
Okay.
Glaube ich, so kann man, viel mehr muss man da... Ja. Aber eben diese, dass es nur noch zweikernig ist und eben du den RAM nicht austauschen kannst, das tut schon richtig weh. Von dem her ist so fraglich, ob man das jetzt, ob er jetzt günstiger geworden ist oder billiger geworden ist oder im Endeffekt sogar teurer geworden ist, kann man jetzt schwer irgendwie sagen oder sowas. Aber sie haben ihn immerhin angefasst. Ist immerhin schon mal etwas. Ja, aber auch da ähnlich wie mit dem Retina, also wie mit dem Mac Mini, da haben sie jetzt nicht so Riesensprünge gemacht wie beim iMac. Mhm. Aber trotzdem. So, das war das Apple-Event. Sonst haben sie da nichts mehr gezeigt, gesagt, getan, wie auch immer, oder? Nee. Du hast nicht geguckt, sonst hättest du ja gewusst, was das 5K-Ding war, ne?
Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, wir wollen es ja heute ein bisschen kürzer machen, sind schon bei 1,5 Stunden, dass wir jetzt nochmal über diese ganzen Streaming-Geschichten uns unterhalten, weil die ganz interessant sind.
Streaming-Geschichten?
Ja, wir haben jetzt ja, wir hatten ja alle Internet die letzten Monate. anders als du.
Ihr hattet Internet.
Wir hatten Internet und da hat sich ja viel getan. Also zum einen natürlich, und in den Genuss bist du ja auch schon gekommen, mit Amazon Instant Video über das Prime, was wir plötzlich ja alle aufgezwungen bekommen haben und dann auch wahrhaftig benutzt wurde und man gemerkt hat, oh, ist ja gar nicht so schlecht, so Streaming irgendwie, ne? Da ja damals dann schon viel drüber gesprochen haben und man so ein bisschen in den Genuss gekommen ist. Und jetzt ist ja kürzlich Netflix an den Start gegangen und da habe ich mir auch mal dieses Probeabo geklickt und werde es wahrscheinlich jetzt auch behalten. Ja, das ist halt ja ganz, also ich habe halt nie gedacht, dass ich das wirklich nutzen würde und bin jetzt aber großer Fan. Also ich habe wirklich jetzt ein Netflix-Abo, was ich bezahlen werde. Kann da mal so ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen. Also ich habe diese HD-Option genommen, kostet 9 Euro im Monat dann. Du kannst allerdings von 2 Endgeräten gleichzeitig gucken, was natürlich jetzt in so einem Setup hier auch schon nett ist. Im Wohnzimmer kann Sex in the City geguckt werden und hier guckst du Dexter, whatever. Dann hast du eben mit der HD-Option...
Es ist andersrum. Hier läuft Sex in the City und da drüben läuft Dexter.
Ne? Okay. ja, hier und da war jetzt ja relativ. Dann hast du eben mit der HD-Option HD. Wow, wer hätte gedacht? Und da muss ich sagen, dass das HD von Netflix auf... also mit meinen subjektiven Augen irgendwie besser aussieht als das Material, was von Amazon gestreamt wird. Also es scheint eine etwas höhere Auflösung zu haben, etwas höhere Bitrate zu haben, höhere Auflösung nicht, also eine etwas höhere Bitrate zu haben. Und das ist schon nett. Dann habe ich Netflix getestet auf dem Apple TV. Da ist es halt, es bleibt halt dieses verfickte Apple TV-Menü, wo du halt mit, also was für so 3 Sachen klicken, okay ist, aber so wie du jetzt da irgendwie anfängst, was zu suchen oder sowas, dann hast du natürlich mit der Fernbedienung verloren. Es sei denn, du nimmst dann halt einfach dein iPad als Fernbedienung dazu, dann kannst du ja ganz nett auch was eintippen oder sowas. Aber da halt was zu suchen mit klick, 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 ist halt wahnsinnig, ne? Dann habe ich Netflix auf der Xbox One getestet und auf dem iPad. Auf dem Amazon Fire TV gibt es das ja leider noch nicht. Da kommt es jetzt in ein paar Tagen wohl raus. Dann ist... Okay. Hier werden gerade die Pizza-Bestellungen durchgeschworen. Dann finde ich halt eben so ein absolutes Killer-Feature bei Netflix. Zum einen hast du wirklich mehrsprachig. Du kannst also einfach mal die Tonspur ändern, was ja bei Amazon nicht geht, wo du ja entweder die eine oder die andere Serie anklicken musst. Das Feature, dass er endlos läuft, wenn du eine Serie guckst, was super genial ist. Das heißt, die eine Folge ist aus und es geht sofort die nächste an. Und auf der Xbox One bekommst du sogar einen Erfolg, wenn du 3 Folgen hintereinander gucken konntest. Yay!
Aber das mit diesem endlos gucken finde ich auch ganz gut, weil ich jetzt bei Insta, also von Amazon, immer jede Folge, auch wenn ich den Abspann schon kannte, immer komplett bis zum Ende geguckt habe, nur damit das bei mir halt markiert wurde als gesehen.
Genau, und da ist ja sogar so, dass du nicht nur automatisch die nächste Folge guckst, sondern eher sogar schon, wenn der Nachspann läuft, dann wird erstmal der Nachspann kleiner und du kannst sofort sagen, mach jetzt die nächste Folge und ansonsten geht halt eben danach dann automatisch
die nächste Folge an. Achso, wenn du nichts machst, geht die nächste Folge. Wenn du aber den Nachspann siehst, dann wird der schon angezeigt und kannst dann in die nächste reinspringen. Und der wird dir dann auch eben entsprechend als gesehen markiert.
Mhm. Also es ist ziemlich, ziemlich cool, wirklich. Nächstes cooles Feature, dass du halt quasi 4 Benutzer anlegen kannst. Das heißt, du gibst am Anfang, du musst 3 Namen eingeben, also 3 Benutzer und als 4. Benutzer nennt sich das einfach nur Kids. Wie groß ist die große Pizza?
Keine Ahnung, ich hätte noch keine
Pizza. Was nimmst du denn immer?
Ich nehme immer Nudeln, die sind ganz lecker da.
Okay, dann nehme ich doch auch Nudeln. Ja, wie gesagt, du hast halt 3 Benutzer und eben dadurch, dass du es ja auch auf 2 Geräten gucken kannst, ist ja auch die Chance, dass es vielleicht mehr als einer benutzt, auch doch durchaus da. Und dann ist natürlich eben, hat jeder seine eigene Watchlist. Also zum einen macht er auch ganz gute Vorschläge so. Hey, die Serie könnte dir auch gefallen, weil dir hat ja schließlich die Serie gefallen.
Du musst am Anfang auch so deine Vorlieben oder kannst die eingeben.
Ja, er fragt dich am Anfang so, sag mir mal 3 Serien, die du gut findest oder 3 Filme, die du gut findest. Ich glaube, das war da so, ja. Ich erinnere mich aber nicht mehr so ganz.
Und du kannst dann auch für die Kinder sagen, hier bitte keine ab 16, ab 18 irgendwas.
Ja, wobei Kids ist, weiß ich nicht, was du da, aber im Endeffekt Kids ist einfach nur, die haben keinen eigenen Benutzer, sondern Kids, die wählen halt einfach nur die Kids aus und dann haben die da halt nur kinderfreundliches Zeugs. Also das gefällt mir sehr gut, so vom ganzen Handling her. 9 Euro ist natürlich, 9 Euro sind halt 9 Euro, ist jetzt die Frage, ob es einem das wert ist. Es fehlt natürlich auch hier einiges, gerade so die aktuellsten Staffeln, die vermisst man natürlich von den diversen Serien, die man so schaut. Wenn dann was drin ist, dann ist das meistens relativ komplett gewesen. Also jetzt auch nicht nur, dass dann nur die 6. Staffel drin war oder so, sondern dann waren auch alle Staffeln davor irgendwo drin. Also das ist durchaus ganz, ganz cool und also wie gesagt, ich werde weiterhin abonnieren und ja, guck da halt drüber. Auch eine kleine Serienempfehlung an der Stelle. Ich habe halt damals über Amazon Instant Video habe ich Homeland geschaut. Zumindest die ersten beiden Staffeln sind da verfügbar. Kann man sich angucken. Erste Staffel war richtig gut. Zweite Staffel wurde dann schon so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen mit 24 verglichen, ohne den Schwachsinnsfaktor, der bei 24 immer reinspielt. Und es war halt relativ realistisch trotz allem noch. Und das wurde jetzt aber immer auch abstruser und irgendwo hat es ein bisschen nachgelassen. Jetzt in der dritten Staffel, die nicht auf den Streamingdiensten zur Verfügung steht, wird es auch noch komischer. Aber man kann es gucken. Und American Horror Story, das lief auch schon mal im Free TV. Läuft jetzt, glaube ich, bald die 3. Staffel an auf irgendeinem so komischen, weiß ich nicht, irgendwie so Sixt oder so. Und das ist auch eine, auch interessant, kann man mal gucken. Und jetzt gucken wir auf Bastians Empfehlung, Masters of Sex.
Habt ihr mal reingeguckt?
Wir haben jetzt die 1. Staffel fast durch.
Nö, das ging ja fix.
Ja gut, das, wenn wir halt was anfangen, dann geht das relativ schnell, ne?
Also ich finde die sehr gut.
Ich finde die auch sehr gut und die ist halt auch so einfach nur unterhaltsam. Ähnlich wie auch eine gute Serienempfehlung, True Detective. Die ist halt auch einfach nur, hat eine interessante Grundstimmung so einfach nur und halt auch lustig so von der Zeit her, in der das eben spielt, wo man sich dann auch einige Sachen so wirklich so, what? Allein schon, dass alle rauchen, das ist für mich schon immer so, da ist eine schwangere Frau und die raucht. Dann denke ich jedes Mal so, what? Wie kann man das im Fernsehen zeigen? Na, um Gottes Willen, oder ist das halt normal?
Das habe ich aber schon mal in einer anderen Serie gesehen.
Eine schwangere Frau, die raucht.
Bei Breaking Bad. Ich muss mir also bei Amazon gibt es das auf jeden Fall nicht, das Masters of Sex. Es ist jetzt auf Netflix, hast du gesehen, ne?
Genau.
Also es gibt es da schon, aber das kostet halt bei Amazon Geld.
Ja, und talking about Amazon, Mario und ich haben jetzt ja auch den Amazon Fire TV zu Hause. Vielleicht kannst du ja gerade mal ein bisschen was darüber erzählen. Und ich suche mir dabei mal meine Nudeln aus.
Ja, wir haben den ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir waren ja quasi Besteller der ersten Stunde. Und was ich zum einen sagen möchte dazu, weil ich nämlich genau das Gegenteil mal in einem Podcast gehört hatte, ich fand so diese erste Experience wirklich schön, dass wie das verpackt war, war irgendwie schön. Das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass es einfach nur in so einem Karton reingerotzt ist oder irgendwie so schön zusammengestellt ist. Dann auch das erste Anschließen war eben sehr leicht und da ist eben so eine kleine Figur, die einem so erste Schritte erklärt und ich fand das jetzt auch irgendwie schön gemacht. Also von daher fand ich es ganz gut. Was ich natürlich sofort oder getestet habe, ist die Suche über die Sprachfunktion. In die Fernbedienung einen Titel zum Beispiel eingeben und diese Sprachfunktion, also die Sprachsuche hat bei mir dann auch sofort das entsprechende gefunden, was ich gesucht habe. Die ganze Bedienung ist super schnell. Es gibt verschiedene Apps, die man sich herunterladen kann, wie die ZDF Mediathek oder so Dinge halt von ZDF oder ich glaube YouTube ist schon da drauf. Und so verschiedene andere Dinge, die man sich halt installieren kann. Viele frei und einige eben muss man halt bezahlen. Das Bezahlen ist auch ganz lustig. Man muss nicht lange irgendwas eingeben. Man klickt einmal drauf und man ist ja sowieso mit seinem Amazon-Konto da verbunden. Und dann kriegt man halt eine Mail von Amazon und das Teil ist dann sofort da. Man braucht da nicht groß irgendwie Passwort oder sowas einzugeben.
Ja, das ist schon echt cool. Das Krasseste oder das, was mich so am, was man sofort merkt, wenn man das Ding verwendet, wie unglaublich responsiv das ist. Also wie schnell die Hardware wirklich ist. Wenn du da irgendwo rumklickst, da lädt nichts, da zuckt nichts. Das ist einfach zack, zack, zack. Das ist wirklich super schnell. Die Sprachsuche ist halt auch toll. Ich hoffe halt, dass sie die Sprachsuche irgendwann, weil es bald kommt ja halt auch Netflix darauf, dass sie die Sprachsuche vielleicht halt eben auch für die anderen Apps irgendwo öffnen. Damit du halt eben nicht nur innerhalb von dem Amazon-Universum da die Sachen findest, sondern auch ja eben in den anderen Dingern das findest. Ich würde vielleicht für Melanie auch was bestellen und das dann gleich mitnehmen. Das klärt sich gerade. Nur eben, damit du weißt, warum sich das noch verzögert. Aber so der Amazon Fire TV
macht Spaß
ja. Und ist halt eben auch für, wenn du eben innerhalb von Amazon was gucken willst, richtig genial. Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass es da diverse Apps für gibt. Ich habe bei mir als Kodi-Fan oder XBMC-Fan natürlich auch mal versucht, XBMC zu installieren. Das hat sich auch relativ einfach, das war auch relativ einfach. Also ich musste das Gerät nicht wirklich irgendwie routen oder eine Custom-Firmware aufspielen oder sowas, sondern man muss einfach nur in den Einstellungen die Debug-Funktion aktivieren oder die Entwickler-Funktion aktivieren. Und dann konnte man mit einem Kommandozeilentool mit einem also per Kommandozeilentool von einem Rechner aus einfach direkt eine Verbindung herstellen über
IP. Was heißt Tool?
Ist eine Kommando, es ist einfach dieses Android-Entwickler-Kit, was du da runterladen musst. Okay. APK oder so. Nee, wie auch immer. Und genau, dann kannst du diese APK-Dateien eben einfach dann auch per Kommandozeile einfach darüber schicken und dann hast du dann da irgendeine App, also alle Apps, die es ohne Play Store gibt, kannst du dann da einfach installieren. Mhm. Das Aufrufen der Apps ist leider so ein bisschen schäbig. Da kannst du nicht einfach so schön aus dem Menü raus, sondern
diese runtergeladenen Apps.
Diese dann darüber installierten Apps, genau, dann musst du irgendwie auf Einstellungen installierte Apps aus der Liste aussuchen und starten sagen. Es gibt so einen Launcher auch dafür, gerade für dieses XBMC, den kannst du dann auch irgendwie im Amazon Store da klicken und dann ist das ein bisschen komfortabler. Ist aber auch noch nicht immer so 100% geil. Mhm. Okay. Ja.
Benutzt du eigentlich, fällt mir dabei gerade mal ein, wie stark benutzt du eigentlich deinen Chromecast?
Fast gar nicht. Ich habe den vor einiger Zeit, war irgendwie Besuch angesagt. Dann habe ich den benutzt, um ein paar Bilder auf den Fernsehen unten zu bringen. Das fand ich dann ganz lustig, aber ansonsten benutze ich den wirklich nicht. Ist zwar ein schönes Ding, aber benutze ich wirklich nicht. Weiß nicht, wofür.
Oh, jetzt hat er. Wie hast du das denn jetzt geschafft?
Ich weiß es nicht.
Ja, wie gesagt, XBMC läuft darauf und was wir halt auch noch getestet haben, ist das Plex und ich bin jetzt ein Riesenfan geworden.
Und das macht auch richtig Spaß.
Also im Endeffekt, der Media Player vom Plex selber basiert so ein bisschen auf XBMC, erinnert auch daran und die Lösung für ein Raspberry Pi zum Beispiel ist auch auf dem OpenELEC aufbauend quasi, da sieht man auch, dass die noch immer viel gemeinsam haben. Der Unterschied zum rein XBMC ist aber, dass du bei Plex immer auch eine Serverkomponente hast. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach jeden DLNA-Server einfach verwenden.
DLNA.
DLNA, meinte ich natürlich. Jeden DLNA-Server verwenden. Digital Living Networking, oder? DLNA, ja, wie auch immer. Du weißt nur, dass es DLNA heißt, weißt aber nicht, wofür es steht, oder?
Ich wusste es mal.
Okay, wie auch immer. Sondern du brauchst halt immer noch einen dedizierten Server, den du dir zum Beispiel auf deinem NAS installieren kannst oder eben auch auf deinem iMac, Mac oder auf Windows oder Linux. Und der macht dann quasi dieses ganze Katalogisieren deiner Medien, Metainformationen runterladen, Cover und sowas und matcht das Ganze ganz schön. Das ist halt echt genial. Und dann hast du halt eben, wenn du mit einem, du hast halt, was weiß ich, immer Big Bang Theory auf Pro7 aufgenommen, wenn das kam und hast die halt schön benannt, wie die halt heißen müssen mit Episode und Staffelnummerierung drin. Und Also auf ProSieben aufgenommen, kann man ja machen, ne? So alle von 1 bis neueste. Und dann hast du halt eben, Bastian? Achso. Und dann hast du, ja, ich bin fertig. Und dann hast du die Möglichkeit, das Ganze aber in so einer Präsentation nachher auf deinem Client zu sehen, dass es eigentlich so aussieht, als wärst du bei Netflix oder sonst was unterwegs. Weil du halt wirklich diese ganzen Coverbilder hast, die Inhaltsbeschreibung kurz, navigierst halt dann einfach, sagst, welche Staffel möchte ich sehen und sowas. Das Ganze
kriegt
funktioniert.
Sogar die Titelmusik an, wenn du nur in die Serie reingehst.
Genau, kann man auch deaktivieren, wenn einer stört. Also wirklich richtig, richtig cool. Und wie gesagt, es gibt einen Client für das Amazon Fire TV. Kostet 3 Euro irgendwas oder
ganz
so.
Ganz komische Zahl hinten dran, irgendwie 68 oder so.
Ich hatte das bei mir mal irgendwann auf meinem Kindle kostenlos geklickt, als es das mal irgendwie einen Tag umsonst gab.
Flex für ein Kindle?
Ja, genau. Das sind ja die gleichen. Das sind also die Apps, die...
Du hast aber nur die App gekauft.
Für ein Kindle quasi. Fire. Nee, nee.
Ach, für ein Fire.
Genau,
okay.
Und deswegen hatte ich die jetzt auf dem Fire TV auch kostenlos gekriegt. Deswegen wusste ich halt nicht, als ich euch gesagt habe, installiert euch die mal. Dann wusste ich nicht, dass was kostet. Aber ihr habt sie ja trotzdem brav installiert und getestet. Und das Ding ist halt wirklich genial. Ein großer Vorteil von dem Plex ist noch, dass man auch gegenseitig sich seine Libraries quasi sharen kann. Das heißt, alles, was ich jetzt auf ProSieben aufgenommen habe, kann vielleicht der Mario bei sich zu Hause auch gucken, wenn er das möchte. Und da dann eben, nein, das, was ich auf ProSieben aufgenommen habe, natürlich nicht, aber die ganzen Katzenvideos, die ich selber gemacht habe von meinem Kater, die kann ich dir natürlich dann auch wunderbar zeigen. Und da ist das Coole, dass er eben nicht nur die Medien einfach streamen kann, sondern er hat immer auch noch so einen Transcoder dabei und dann kann Mario bei sich einstellen, ja, Thorstens Upstream, der hat ja nun mal nicht 10 Mbit, so wie hier die ganzen VDSLer, sondern der hat halt nur 5 Mbit, deswegen mache ich mal nur 3 Mbit Qualität und dann wird das eben on the fly einfach bei mir umgerechnet und du könntest das dann eben bei dir gucken und da eben auch Qualität hoch und runter stellen, je nachdem, wie meine Leitung das jetzt hergeben würde.
Genau, und das Schöne ist bei mir eben, dass es jetzt nicht nur auf dem iPad und auf dem Fire TV läuft, sondern auch bei den zwei Samsung-Fernseher in diesen eingebauten Apps, die ja immer zwar sehr nervig sind von der Geschwindigkeit und Reaktion und so weiter, aber wenn es dann einmal läuft, dann läuft es eben auch auf dem Samsung-Fernseher, weil der auch diese App mit unterstützt. Und das ist ganz schön, das ist auch relativ einfach zum Einrichten. Man muss halt einfach, man kriegt so einen Hinweis auf den PIN und dann geht man einfach auf seine Plex-Seite /PIN, bestätigt dann diese PIN, die da steht und schon ist der Fernseher auf einen personalisiert. Finde ich auch eine sehr schöne Sache. Aber jetzt nochmal die Frage zu dem NAS, Thorsten. Wenn du dieses Transcoding auf deinem NAS läuft ja nicht.
Also auf dem NAS geht's bei den Synologies zum Beispiel nicht. Ich glaube, es geht bei dem QNAP. Also muss man dann halt eben schauen, ob das NAS das jetzt unterstützt oder nicht.
Ja, also mein NAS würde es, glaube ich, nicht. Also mein
Synology. Genau, dann hast du zum Beispiel auch Probleme, wenn du es auf dem iPad gucken willst, weil er die halt eben dann.
Weil er dieses Transcoding immer macht und das nicht 1:1 rüberspielt, ne?
Genau, vor allen Dingen halt eben den Ton muss er in irgendwas machen, was dann auch das iPad kann und so. Aber wie gesagt, unterm Strich funktioniert es eigentlich relativ gut. Ich habe jetzt mal hier einfach gerade, damit Bastian das auch mal sehen kann, ich habe mich jetzt mal einfach hier mit der Plex-App auf dem iPad mit meiner Library verbunden und einfach so auf den ersten Blick, außer dass man manchmal nicht scrollen kann, sieht das ja halt schon ganz gut aus, so wie halt eben man sich das so vorstellt, dass so ein Streaming-Angebot kommerziell vielleicht sogar aussehen könnte, ne? Und kann dann halt hier jetzt eben einfach eine Folge anklicken und wird die dann jetzt eben gucken können. Das heißt, man kann halt auch von unterwegs auf seine eigene Library zugreifen. Das ist dann vielleicht fürs Hotel ganz schön. Und dann ist ja eben genau das Problem, gerade im Hotel habe ich vielleicht nicht so viel Bandbreite, dass ich das jetzt in Originalqualität gucken könnte. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, hier entsprechend die Qualität mal noch zu ändern. Wobei, wo es bei der iPad-Geschichte geht, weiß ich gar nicht. Da geht es nur in den Einstellungen grundsätzlich, dass ich hier halt einfach das jetzt mal eben einstellen kann. Genau hier. Standardmäßig macht er jetzt halt 4 Mbit und ich kann es halt hier hoch und runter stellen, wie ich möchte. Hm. Und er transkodiert das dann eben in die Bitrate und ich kann es dann halt eben gucken. Also wirklich richtig, richtig genial. Und auch mit der Kombination Fire TV, dedizierte Apps auf den verschiedenen Fernsehern, wie du ja gesagt hast. Und ich habe es halt auch auf der Xbox One mal probiert. Da ist es nicht, also da ist es okay, aber könnte noch ein bisschen besser sein. Also einfach genial.
Lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren.
Also, kleiner Nachtrag, DLNA steht für Digital Living Network Alliance.
Okay, Alliance, das letzte wusste ich nicht. Da habe ich irgendwie Appliance gedacht, aber es reimt sich ja immerhin, von daher. Ja, also wir streamen jetzt fleißig und Bastian dann vielleicht bald auch, wenn er hier wieder, wenn er sein Pussyzimmer hier, Entschuldigung, Man Cave heißt das ja, wenn seine Man Cave hier richtig angeschlossen ist.
Ja, es muss, ich streame jetzt schon die ganze Zeit Sky Go.
Ja.
Das funktioniert schon mal super.
Mhm. Das Problem ist halt immer bei den ganzen Streaming-Geschichten, dass dir halt irgendwo immer noch das eine dann fehlt. Also immer dann, du hast halt dann, du fängst halt eben an, die ersten zwei, drei Staffeln zu gucken und dann findest du es geil und die neueste Staffel fehlt dann irgendwie. Und das ist so ein bisschen blöd noch. Also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, bis das alles so mal ist wie mit Musik, wo halt eben selbstverständlich ist, es auch das aktuellste Album in Napster? Nein.
Napster
oder Spotify. Aber war Napster nicht früher? Ach, Napster war früher das andere und ja. Und
Napster war früher nicht so gut,
ja, okay,
jetzt ist in Ordnung.
In Ordnung. Früher war es eigentlich gut und jetzt nicht, aber gut. Also, kommen wir mal noch aus welcher Brille.
Aber du hast gerade das Thema Xbox angesprochen. Und da kann ich gleich mal auf etwas rüberwechseln. Und zwar jetzt mal weder positiv noch negativ, sondern einfach nur eine Meinungsfrage.
Auf jeden Fall.
Finde ich so generell interessant. Jetzt kommt ja bald die Halo Master Chief Collection. Mhm. Und was da jetzt rausgekommen ist, das fand ich sehr, sehr interessant, dass so viel mit drin, dass das nicht auf die Blu-ray passt.
Okay.
Und jetzt wäre ja die Überlegung, dass man sagt, okay, dann macht man es halt auf zwei Blu-rays, was es früher ja häufiger mal gab, dass man zwei CDs hatte bei Spielen. Sie haben sich aber dagegen entschieden, sondern es ist jetzt so, dass selbst für die Leute, die die Disc kaufen, gibt es am Anfang ein 20 Gigabyte Day One Patch, der nur Content hinzufügt. Also nicht irgendwie was verbessert oder so, sondern einfach nur den Content hinzufügt, der nicht mit auf die Disc gepackt hat. Jetzt mal rein, wie gesagt, vollkommen wertfrei. Findet ihr es besser, zu sagen, nee, wir machen da lieber zwei Discs? Oder sagt ihr, wir sollten mittlerweile in einer Zeit leben, wo es für jemanden kein Problem ist, 20 Gigabyte runterzuladen?
Also ich finde das schon hammerhart. Ich finde, man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder jetzt die dicke Leitung zu Hause hat. Wenn ich mir so ein Spiel kaufe und dann muss ich nochmal 20 Gigabyte nachladen.
Also mir,
und ich habe jetzt gerade ein Problem mit der Leitung und wohne halt auf dem Land.
Die Frage ist halt eben, ob es ohne das auch funktionieren würde. Ob es wirklich so ist nach dem Motto, da sind jetzt zum Beispiel die Multiplayer-Maps drin. Weil um Multiplayer zu spielen, brauche ich auf jeden Fall Internet. Ansonsten spiele ich auch kein Multiplayer.
Soweit ich verstanden habe, ist es so, dass man Singleplayer spielen kann, aber Multiplayer noch nicht.
Okay, das ist ja genau das dann eben, okay, die Multiplayer-Maps, die brauchst du ohne gescheite Internetverbindung eh nicht. Also einfach so.
Ja, Moment, ohne gescheite ist jetzt,
also ja, wenn ohne, jetzt so ein, ja, es ist trotzdem behindert. Es wären zwei Discs wären eigentlich besser gewesen, aber wäre wahrscheinlich eine Preisfrage gewesen, weil Blu-rays kosten nun mal Geld und Lizenzen und weiß ich nicht was.
Naja gut, aber beim Spiel für 60, 70 Euro.
Ich fand es halt auch so krass, was das mittlerweile für eine Dimension angenommen hat.
Ja, ich meine, es sind alle vier Halos.
Ja, ja, aber das ist halt, weißt du, vorher eine Blu-ray fast 50 Gigabyte. Das heißt, mit diesem Patch sind wir bei 70 Gigabyte für, in dem Fall jetzt vier Spiele, aber für einen Release.
Ja, ja, klar.
Sagen wir es jetzt mal so, 70 Gigabyte ist schon eine Hausnummer. Mhm. Also das ist schon.
Ich bin gespannt, wie es mit Dragon Age dann ist, ob das halt auch auf eine, oder Witcher 3, ob das halt auf eine Blu-ray passt oder ob sie da auch. Und vor allen Dingen, was machen die PC-Spieler bei diesen beiden Spielen? Also wir haben jetzt Blu-ray-Laufwerke in unseren Konsolen drin, kein Problem. Was macht denn der geneigte PC-Spieler, der sich das Ding im Retail kauft? Hat er dann 28 DVDs da drin? Oder wird da auch selbstverständlich sein, dass der halt eben einen Steam-Key hat, um es runterladen zu können oder alternativ ein Blu-ray-Laufwerk braucht. Ich denke halt eben, da wird es so sein. Es wird eine Blu-ray sein. Wenn du aber kein Blu-ray-Laufwerk hast, dann musst du halt eben per Steam dir das irgendwo.
Oder wahrscheinlich bei
Origin.
Age, genau. Origin.
Ist aber auch eigentlich scheiße, weil du kaufst ja eine Retail-Version und keine Origin-Version. Und nur da ist ja das Interessante. Die PC-Spieler haben sich noch nie darüber beschwert, dass sie immer einen Code eingeben und der das dann irgendwie in eine virtuelle Spiele-Library aufnimmt.
Weil es einfach langsam gewachsen
ist. Ja, genau, weil sie es da, ja, das ist schon, weil ich vermisse jetzt mit meinen zwei Xboxen dieses Feature sehr, einfach ein Spiel spielen zu können, weil ich es gekauft habe und nicht ein Spiel spielen zu können, weil ich die Blu-ray eingelegt habe.
Es ist, meiner Meinung nach muss es, wäre die Zukunft, TM, dass man eine Box kauft. Und in dieser Box ist nur der Code drin.
Das ist, ja, wobei, ich fand eben dieses, du kaufst eine Box und da ist da als Datenträger, in dem Fall, er trägt wirklich nur die Daten aus dem Laden zu dir nach Hause, eine Blu-ray drin und ein Code drin. Das ist ja genau das Konstrukt, was Microsoft sich überlegt hatte. Das ist eigentlich, das wäre eigentlich
das perfekte Lösung. Das dann noch verbunden mit einem Offline-Modus, dass man
ja, auch nicht alle 24 Stunden einmal online gehen muss. Ja.
Die Spiele offline spielen kann, so wie es bei Steam ist. Steam hat ja auch einen Offline-Modus.
Also sie haben da einfach, also der Ansatz war wirklich genial und ich hätte ihnen am liebsten die Füße für diesen Ansatz geküsst, weil sie die Offline-Blu-Ray oder weil sie die im Laden gekaufte Blu-Ray einfach um Funktionen aufgewertet haben, die der online gekaufte Artikel, also im Store direkt auf der Xbox oder PlayStation gekaufte Artikel ohnehin hat, nämlich er ist per DRM für dich freigeschaltet und fertig. Ja, das wäre eigentlich toll gewesen, aber leider haben wir es nicht. Was aber ganz gut da reinpasst, weil ich ja wusste, dass das 70 Gigabyte werden, natürlich, habe ich mir eine 3 Terabyte externe Festplatte für meine Xbox im Wohnzimmer mal gekauft. Und die wird per USB 3 angeschlossen. Hab mir dann natürlich eine 7200 Umdrehungen Platte gekauft. Das heißt, das Ding hat dann leider auch immer ein externes Netzteil noch. Also es gibt ja so kleine, süße USB 3 Festplatten, die dann aber so Notebook Festplatten im Prinzip drin haben. Die brauchen keine extra Stromversorgung. Sind aber dafür auch nicht besonders schnell. Oder halt eben die Variante, du hast eine wirkliche Desktop Platte drin. Ist halt auch interessant, weil du kannst so reingucken, das Gehäuse. Es ist halt von WD, dieser MyPassport irgendwas. Kannst halt reingucken und siehst halt, hey, da ist eine Festplatte reingeschraubt, sonst nichts. Einfach nur Mini-Fuzzi-Chip, um den ganzen Controller da zu machen und das war es dann halt eben. Aber das hängt jetzt an meiner Xbox dran und ich weiß gar nicht, die PlayStation kann auch schon mit, ne? Also es funktioniert auch erstaunlich gut und das Spannende ist halt auch schneller als mit der internen Platte, weil das halt nur eine 5400 Umdrehungen Notebook-Festplatte ist im Prinzip. Also somit habe ich jetzt 3 Terabyte und sehe den 60 Gigabyte Halo Master Chief Edition
Und die interne kannst du nicht austauschen?
Die interne kannst du bei der Xbox One nicht austauschen, bei der PlayStation kannst du sie austauschen, aber der Platz ist halt nur für eine Notebook-Festplatte, ne? Das heißt,
ja, 2,5 Zoll.
Genau, das heißt, also da gibt es dann auch nicht viel mehr. Also da ist es wahrscheinlich auch da die bessere Variante, eine externe Festplatte dazu zu machen. Du kannst halt auch den Content, den du eh schon installiert hast, einfach von deiner internen relativ bequem auf die externe verschieben. Das funktioniert ziemlich cool. Oder kannst du es auf die externe kopieren, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, das nur dann zur anderen Box irgendwie mit rübernehmen willst. Muss halt ein bestimmtes, also wird formatiert, wenn du sie anschließt, klar. Weil auch Fail, ich hatte sie halt vorher angeschlossen, hab dann angemacht, ging nichts. Habe ich überall in den Menüs gesucht, in Einstellungen, wo formatiere ich das Ding jetzt? Nichts gefunden. Irgendwelche Anleitungen im Internet gesucht, nichts. Und dann auf YouTube gesehen, wie einer die einstöpseln. In dem Moment kommt dieser Dialog hoch. Kabel gezogen, Kabel reingesteckt. Ah, du hast eine USB-Festplatte angeschlossen. Die müsste ich jetzt mal formatieren, damit ich was machen kann. Also da fehlte mir dieser Knopf. Aber den Knopf gab es auch gar nicht. Man musste einfach einmal raus und wieder rein. Und dann hat er die automatisch erkannt. Also es war eine sehr angenehme Experience. Und wie gesagt, kann ich nur empfehlen, weil die Xbox hat sogar weniger Ladezeit mit der externen Festplatte, wenn es denn eine schnelle Festplatte ist. Und bei der PlayStation wird es, denke ich mal, genauso sein. Und wir werden mit diesem 500 Gigabyte da drin nicht lange auskommen und ich habe keine Lust ständig, also meine erste Xbox war halt schon voll. Da habe ich jetzt schon Forza und Rise, glaube ich, deinstalliert. Nicht, weil ich die nicht spielen würde, sondern weil ich die natürlich schon so viel gespielt habe, dass ich die erstmal war eine angenehme Erfahrung, hat sehr, sehr gut funktioniert. Und was ich auch mal versucht habe, wollte ich euch mal fragen, ob ihr das auch mal gemacht habt. Ich wollte mir noch etwas auf Amazon kaufen, nämlich nochmal so eine abgesicherte Steckdosenleiste. In dem Fall, Bastian, auch muss es kritisieren, du hast hier keine abgesicherten Steckdosen überall vor deinen teuren Elektrogeräten, oder hast du da überall so Dinger?
Nee. Nein, ich überlege aber, das zentral zu machen.
In welcher Form?
Im Sicherungskasten.
Da gibt es was?
Okay. Kostet 150 Euro.
Lohnt sich dann, weil die Steckdosen kosten 2 Stück dann auch so viel fast, ja?
Und dann ist das gesamte Netz abgesichert.
Gegen Überspannung.
Genau. Gegen Spannungsschwankungen, Überspannung.
Okay. Musst du mir mal Informationen zuschicken.
Ich bin selbst auch auf der Informationssuche, weil es stand momentan etwas weiter hinten in der Prioritätenliste, aber.
Kann ich gar nicht verstehen, hier ist doch alles fertig.
Aber es ist auf jeden Fall auf der To-Do-Liste.
Okay, ja, cool. Auf jeden Fall bleibt mal dran und dann sagen wir mal Bescheid. Weil ich habe jetzt auf jeden Fall mir noch eine weitere Steckdose, die abgesichert ist, gekauft, von Brennenstuhl auch wieder. Die war aber nicht mehr lieferbar. Dann habe ich bei den Gebrauchten geguckt und da siehe da eine von Amazon Warehouse Deals. Und die war dann 10 Euro billiger, 20 Euro billiger als das, was ich damals bezahlt habe sogar, weil ich habe das Modell schon mal einmal für meinen Schreibtisch gekauft und habe dann gedacht, wage ich einfach mal so einen Amazon Warehouse Deal zu machen. Stand dann zwar Zustand gebraucht, leichte Kratzer und weiß ich nicht was, ne? Hab dann gedacht, okay, riskier es einfach.
Was ist denn Amazon Warehouse Deal?
Das sind im Prinzip Rückläufer. Das heißt, wenn das einer zurückgeschickt hat innerhalb von seinen 30 Tagen, dann schmeißt Amazon das ja nicht weg, sondern Amazon verkauft das dann halt eben über diese gebrauchten Angebote als Amazon Warehouse Deals.
Okay.
Was soll ich sagen? Es kam ein original verpacktes nagelneues Teil bei mir an, was noch niemals irgendwo in der Steckdose war, wo noch alle Aufkleber drauf waren, wo noch dieser dieses Pappding, was da einge... Und also es war einfach
super.
Wie neu und da war ich halt sehr angenehm überrascht, dass man diese Warehouse-Deals scheinbar wirklich mal angucken kann, auf jeden Fall. Und gibt Sachen, da willst du es nicht haben, zum Beispiel bei irgendeinem Handy möchte ich nicht, dass das ein anderer mal vielleicht großartig angetouched hat oder so. Oder bei einem Computerteil oder so, weiß ich nicht. Bei einem Prozessor, wo du nicht weißt, ob der den richtig oder falsch rum reingesteckt hat. Aber so Sachen, die man jetzt irgendwo verbaut oder sowas, sollte man da auf jeden Fall mal das sich anschauen. Das Schöne ist ja auch, du hast trotzdem ganz normal die 30 Tage Rückgaberecht frei eingeräumt von Amazon, auch bei den Warehouse-Deals. Ganz normale Garantie. Also eigentlich sind wirklich einfach die Dinger, die irgendeiner zurückgeschickt hat. Und ich nehme halt an, in dem Fall, das Ding ist halt ein Okolyt, ne, ist halt so 20 Meter lang gefühlt. Das hat halt einer bestellt, hat dann gedacht, was ist das denn für ein Teil hier? Das kann ich ja überhaupt nicht da verbauen. Dann kriege ich Ärger mit meiner Frau und hat es dann wieder zurückgeschickt. Und ja, das war eine angenehme Überraschung, wo ich nicht mehr gerechnet habe, dass man da Geld spart und echt gute, von der Qualität her, Sachen kriegt. Amazon
Warehouse. Okay. Gucken wir mal. Sprechen wir nächstes Mal nochmal drüber. Oder übernächstes Mal, wenn du eine Lösung gefunden hast für deinen Sicherungskasten. Na, eben hätten wir noch so eine schöne Überleitung machen können. Jetzt ist die natürlich kaputt. Auf was spielst du gerade?
Ich habe noch, können wir generell zurück einmal schwenken, weil ich noch einen Punkt habe, was...
Das Essen ist eh noch nicht da, Mario.
Ja, das Essen ist noch nicht da. Spiele angeht, aber es ist schon ein ganz kurzer Punkt. Einfach nur eine kurze Meinungsfrage, was ihr davon haltet.
Warte, ich muss...
Ja. Ich finde es ziemlich grausam.
Das darfst du nicht vorher sagen.
Wollte ich gerade sagen, jetzt hätte ich es nicht vorher sagen. Ich bin da wertfrei, ich sag nicht, wie ich es finde.
Aber das Schöne ist ja, dass ich das eher gesagt habe,
du findest es grausam,
finde ich es gut. Also von dem her ist schon alles gut hier.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Wenn du jetzt sagst, dass du es gut findest, dann bin ich gespannt. Und zwar, ich glaube, es war bei Shadows of Mordor, ich weiß es nicht. Bei irgendeinem Spiel war es. Es war bei irgendeinem Spiel. Wurde den entsprechenden YouTube-Leuten, die sowas häufiger streamen, ein Vertrag geschickt, beziehungsweise eine Info, dass wenn sie dieses Spiel in Let's Plays darstellen oder streamen wollen, dass sie so gewisse gewisse Sachen einhalten müssen. Und zwar, dass sie nur das stimmt, das war Shadows of Mordor, weil sie gesagt haben, es darf nur positiv drüber gesprochen werden, es darf nur Videomaterial gezeigt werden, was keine Fehler beinhaltet, wo kein Glitch ist oder ähnlich. Es darf nur positives Videomaterial sein. Und es dürfen auch die Es darf nicht von dem Film Herr der Ringe gesprochen werden. Es dürfen nicht die Charaktere aus den Herr der Ringe-Filmen genannt werden. Also ein sehr, sehr starkes und enges Konstrukt um das, was die Leute, die das auf YouTube zeigen und die streamen, zeigen dürfen.
Okay, also zum einen, finde das, was man sehr dazu gut sagen muss, genau, also
lass mich doch mal.
Du findest das gut, Entschuldigung.
Ich finde das sehr gut. Einmal will man ja nicht immer die ganzen Glitch und die ganzen Fehler sehen. Warum geht jemand immer hin und zeigt nur die Fehler? Zum anderen sieht man in den Nachrichten auch immer nur irgendwie scheiße, alles schlecht. Ist doch schön, wenn man mal nur was Positives hört. Also ganz klar Daumen hoch, super Verhalten.
Okay.
Okay.
Ironiemodus aus oder war das jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher.
Das überlassen wir dem Hörer.
Okay. was man noch dazu sagen muss, ist, dass sie vorab das Spiel aufzeichnen konnten. Und das ist letztendlich ja, hätten die ja nicht machen müssen. Und ich finde, es ist so ein, ich bin ja wie selber
vorab aufzeichnen, was heißt
ja, sie haben für die auch Reviews und sowas machen. Und die sowas
ach so, das vorher war jetzt nur für Leute,
es soll wohl auch für die gelten, die es später machen. Nachher. Aber es war, das gesendet wurde es denen erstmal denen, die
genau, also die letztendlich schon spielen konnten und streamen konnten, bevor es das zu kaufen genau gab. Und da ist natürlich auch, okay, du hast immer ein Embargo sonst und das Embargo fällt halt sonst bei einem Test kurz bevor es rauskommt. Bei einigen Spielen manchmal auch erst nachdem es draußen ist. da lohnt es sich erst recht drauf zu warten. Und nicht nur, weil einer anruft und sagt, hier, ich habe ein tolles Spiel für uns gefunden, lass uns das 5-mal bestellen. Yay! Und dann das schlechteste Spiel des Jahres zu kaufen. Alien. Naja, jedenfalls, ich finde, es gibt ja ein grundsätzliches Problem mit den ganzen Let's Play-Geschichten, weil das ist rechtlich ein problematischer Raum, also es ist so eine Grauzone, weil man weiß halt nicht, inwieweit überhaupt Let's Plays wirklich legal sind oder sowas. Und von dem her sind ja die Let's Player eigentlich immer auf das Wohlwollen der eigentlichen Spielehersteller angewiesen. Und das hat man damit dann auch wieder sehr deutlich gesehen, dass halt eben eigentlich du als Let's Player keine Garantie hast, dass du das machen darfst, was du da tust und eben auch eben dann kritisch über ein Spiel mal berichten darfst, weil eigentlich dürftest du das ja gar nicht zeigen, so in der Ausführlichkeit und sowas, ne?
Wo mir das halt das erste Mal richtig negativ aufgefallen ist, Shadows of Mordor habe ich nicht geguckt, aber war bei ein Spiel, was ich eigentlich mich nicht so stark dafür interessiert habe, aber jetzt mich immer mehr dafür interessiere, desto mehr ich davon sehe. Und
welches wäre das?
Sunset Overdrive.
Okay.
Und da ist mir das sehr negativ aufgefallen, wo ich glaube, dass es was Ähnliches gab, denn Eurogamer, so eine auch Seite, die haben ein Video gemacht darüber und sich das anzugucken, also ich gucke mir lieber andere Videos an oder finde ich das Spiel wirklich gut, aber dieses Video sich anzugucken ist extrem anstrengend, weil er ständig irgendwelche Sachen macht und dann so sagt, so und hier kann ich von dem Auto hochhüpfen und oh, das fühlt sich richtig gut an und hier kann ich über die, hier kann ich grinden über die Leisten. Das ist ähnlich wie es damals bei Tony Hawk war. Und das fühlt sich auch richtig gut an. Und du merkst halt, er ist eigentlich von einer unabhängigen Zeitschrift, ne? Aber egal, was er sagt, es ist nur positiv. Mhm. Und es ist immer alles verbunden mit, oh, das fühlt sich richtig gut an. Oder dann so irgendwo hin, oh, und das sieht richtig gut aus. Und so wo man halt richtig merkt, das ist hier gekauft.
Also man muss halt aufpassen im Endeffekt, ob man gerade wirklich ein Review guckt oder ob das im Endeffekt
Das ist halt einfach, da merkst du, das ist nicht.
Wobei, wenn das eine unabhängige, also wenn das eine richtige Zeitschrift war, dann müssen die das eigentlich, also wenn das Journalismus eigentlich war, dann müssen die ja kennzeichnen, dass das gerade in irgendeiner Art und Weise gesponsert oder eingeschränkt ist oder sowas.
Ja, müssen sie ja nicht zwingend, wenn diese Review-Versionen, die rausgehen und diese Vorab-Versionen, die gezeigt werden dürfen, wenn das verbunden ist mit einem Vertrag, der sagt, ihr dürft aber nur positiv drüber sprechen, so wie das, was wir jetzt da haben,
ja,
dann dürfen die ja gar nichts Negatives sagen, sondern dann müssen sie ja so positiv Sachen einstreuen und so positiv sprechen.
Aber eben zu sagen, das ist hier eben Sternchen und unten drunter steht dann, wir durften nur positiv über das Spiel berichten. Wird ja schon reichen. Also es müsste schon irgendwo sichtbar gemacht werden.
Genau. Wie gesagt,
das ist ja auch genau die Diskussion, die da eigentlich aufkam, ob diese Let's Player, weil im Endeffekt ist ja schon die Frage, allein dadurch, dass du vorab das Spiel bekommst, ist das nicht schon eine Einflussnahme, dass die dir, weil du willst ja vielleicht auch das nächste Spiel wieder vorab bekommen, weil die Let's Player leben davon, dass sie eben die sind, die geguckt werden. Und sind natürlich deswegen darauf angewiesen, irgendwie die Spiele vorab zu bekommen und überhaupt das Recht zu bekommen, die Spiele zu spielen. Und es müsste halt irgendeine Art und Weise geben, dass man das eben mal zeigt. Wobei, wie gesagt, Let's Plays, ich finde es total behindert, Leuten beim Spielen zuzugucken. Ich finde halt so ein Review, wie zum Beispiel Angry Joe das macht, wo ein paar Spieleszenen natürlich sind, finde ich super und kann auf YouTube auch jeder machen, aber sich einfach nur dahinzusetzen, wie der PewDiePie oder wie auch immer er heißt, und einfach nur ein Spiel von Anfang bis Ende durchzuspielen. Bitte, was ist das? Also, da ist auch überhaupt keiner.
Es ist immerhin bis jetzt schon 4,5 Millionen Dollar wert.
Ja, das ist klar. Aber einfach so, er hat halt nicht wirklich, er schafft eigentlich nichts dabei. Und wenn ich mir halt angucke, was Angry Joe, wie liebevoll der seine Reviews und Beiträge macht und wie viel Arbeit da auch drinstecken muss. Also im Endeffekt, du merkst halt, er schreibt vorher Texte und im Endeffekt, er schreibt sich ein Drehbuch vorher, wie er das Ganze machen möchte. Dann setzt er das halt eben um mit irgendwelchen Verkleidungen dabei, die witzig sind, mit manchmal auch noch anderen Leuten, die ihm da helfen, irgendwie in anderen Schauspielern, also mit seinem Other Joe zum Beispiel, der dann da irgendwie noch eine Rolle spielt. Und dann nachher noch in der Post-Production da die ganzen Videoeffekte reinmacht und sowas. Also es ist enorm und ich glaube, dass der auch eine Woche da dran ist, um so einen Clip fertig zu machen. Und ne, das ist auch dann genehm, dass der davon lebt, klar. Aber eben sich da hinzusetzen und Spiel durchzuspielen, bitteschön.
Also, ich finde aber trotzdem, es darf nicht sein, dass den Personen, denen ich das Spiel gebe zum Review oder ähnliches, dass ich denen sage, so hier, ihr dürft das zeigen, aber ihr dürft nur positiv drüber sprechen, weil das ist dann schon, geht schon so ein bisschen in die Richtung hin, dann ist es in Anführungsstrichen kostenlose Werbung.
Ja, richtig, aber nichts anderes, also das Problem ist, dass die Let's Player keine andere Wahl haben, weil sie halt eigentlich das gar nicht zeigen dürfen.
Richtig. Und damit.
Das zeigt
damit
halt, wie problematisch das ganze Thema an sich ist. Und ich fände halt so einen Hinweis am Anfang dann in Ordnung, wo halt eben beisteht, ich durfte nur positiv über dieses Spiel erzählen. Wäre okay. Also wenn ihr einfach von sich aus sagen, hier, ich finde das Spiel wirklich gut, durfte aber auch nur positiv darüber sagen. Es gibt vielleicht auch Sachen, die mich gestört haben, aber die durfte ich hier jetzt in dem Let's Play nicht zeigen oder sowas, ne? Und das wäre dann okay, aber das machen sie ja auch nicht von sich aus. Also, das ist halt so dieser rechtsfreie Raum da irgendwie in Antwort oder diese Grauzone, in der sie sich da bewegen. Und da gab es ja auch irgendwann mal mit diesen neuen Copyright-Enforcements, wo dann automatisch alle Videos getaggt wurden bei YouTube und sowas. Probleme, wo halt eben auch andere reingeflogen sind dann und so. Oder Nintendo, ich meine, dass sich auch dann die Leute aufrufen, dass Nintendo aufregen, dass Nintendo, ich meine, die haben ja erst gesagt, wir kriegen alle Werbeeinnahmen von unseren Let's Plays. Was natürlich so ein Let's Play relativ witzlos gemacht hat für die Leute, die das machen, weil die machen es ja nur wegen der Kohle, muss man ja einfach mal auch so zugeben. Also YouTuber leben da nicht schlecht von, dürfen ja aber auch nicht sagen, was sie kriegen und sowas. Also ist ja auch so. Warum, ich meine, dass sie es nicht sagen wollen, ist die eine Sache, dass sie es nicht sagen dürfen, ist auch ein bisschen blöd. Aber da war ja dann eben auch ein Riesenaufschrei und dann war ja nachher so, okay, wir teilen uns das. Und auch da sind ja die Leute noch nicht happy mit. Aber im Endeffekt, wie gesagt, der Einzige, der schöpferischen Beitrag geleistet hat zu dem Ganzen, ist halt nun mal Nintendo, weil da setzt sich halt einer hin und spielt ein Spiel. Und das kann halt auch jedes Grundschulkind irgendwie.
Ja gut, aber er muss es halt schon so verkaufen, dass er die Viewer kriegt. Ne?
Ja, ja.
Dann ist ja schon so ein bisschen Entertainment.
Ja,
das ist genauso gut, wenn du sagst, warum kriegen Fußballspieler so viel Geld, die spielen einfach nur ein bisschen Fußball auf dem Rasen. Das ist, sie bekommen ja Geld dafür, Werbeeinnahmen, und die müssen irgendwie verteilt werden. Deswegen kriegen sie die Spieler.
Ja, passt schon.
Aber damit kommen wir doch jetzt zu dem, was spielt ihr gerade.
Ja. Genau.
Thorsten.
Schieß los. Ich spiele immer noch besagtes Böses, Shadow of Mordor, und ich darf da sowohl positiv als auch negativ drüber berichten, muss aber sagen, dass es nicht viel Negatives zu berichten gibt, weswegen die gar nicht dieses Embargo hätten machen müssen, weil das Spiel ist einfach verdammt gut. Ich hab's durchgespielt, habe bereits zwei von den zeitbegrenzten Herausforderungen auf Xbox Live erfolgreich geschafft. Das eine war 100 Urlocks zu beherrschen und das andere war jetzt 500 davon zu töten. Habe diese beiden Achievements allerdings, weil das Spiel schon wieder ein bisschen früher in der Packstation ankam und ich hatte es eigentlich schon durch, als diese Herausforderung losging. Das heißt, ich musste das dann, nachdem ich es durchgespielt habe, noch machen, nur um diese Herausforderung zu machen, und strebe da einen 1000 Gamerscore Punktestand an, weil ich will wirklich jede Nebenquest da noch machen, weil das Spiel ist einfach so verdammt geil.
Wie viel hast du schon?
Ich habe 79%, glaube ich, oder so. Also 790. Fehlt nicht mehr viel.
Ja gut, aber manchmal sind ja die letzten Punkte...
Ja, also die sind gar nicht ganz so schlimm. Also es gibt da noch zwei, drei, die werden eine Herausforderung, aber ist durchaus zu schaffen. Und es gibt allerdings, das ist gemein, normalerweise gibt es, also ich weiß nicht, kennst du diese Herausforderungen? Also neben diesen normalen Erfolgen, die du ja immer machen kannst, gibt es immer noch mal auf Xbox Live, meistens einfach so auf den ersten Monat beschränkt, irgendwie eine Herausforderung. Das heißt, wenn du die löst, kriegst du keine Punkte, hast aber eben diese Herausforderung, kriegst ein Titelbild oder also kriegst ein Bild freigeschaltet, was völlig Schwachsinn ist. Aber irgendwie klappt das immer wieder ganz gut. Also zum Beispiel bei Titanfall war halt, du musst Gen 2 innerhalb vom ersten Monat erreichen. Habe ich halt auch gespielt wie bekloppt, um noch Gen 2 im ersten Monat zu machen. So. Und hier habe ich jetzt gesehen, okay, gibt eine Herausforderung, wunderbar, machst du die. Und habe ich nachher gesehen, es gibt noch eine Herausforderung, die fängt aber erst an, nachdem die erste zu Ende ist. Kannst du auch machen. Habe ich die auch gemacht. Dann habe ich gesehen, da gibt ja schon wieder eine bald. Dann habe ich mal geguckt, was gibt's denn da? Und da gibt es irgendwie 7 oder 8 so Dinger, die du auch dann immer nur nacheinander, und du fängst immer wieder, also du, egal, dass ich schon 20.000 Orks getötet habe, ich muss halt jetzt 500 töten, wenn die Herausforderung anfängt. Da werde ich mal gucken, wie viel ich davon mitnehme. Die gehen immer nur eine Woche. Ist dann ein bisschen doof, weil die nächste fängt Montag an. Montag bin ich wieder im Hotel. Mal gucken, was ich schaffe. Wenn ich dann Donnerstag wieder zu Hause bin, weil die Xbox nehme ich noch nicht mit, weil ich noch keine Tasche habe. Aber ein sehr, sehr geiles Spiel. Es gibt so ganz wenig Sachen. Ich habe ein einziges Mal einen Glitch gehabt. Da bin ich nämlich mit so einem komischen Spurt, den ich irgendwie hatte, an der Wand hochgeklettert und war dann in der Wand drin und kam nicht mehr hoch und runter. war aber nicht so schlimm. Und ja, schon mal ganz selten, dass dich die Steuerung doch ein bisschen nervt, dass er jetzt nicht runterspringt, wenn er runterspringen soll und stattdessen irgendeinen Scheiß macht. Du hast es live erlebt, als ich eine Mission 28 Mal am Telefon war, ich gerade 28 Mal die gleiche Mission spielen musste, weil er immer wieder an irgendeiner Stelle nicht das gemacht hat, was ich wollte, dass er tut. Aber trotzdem super, super, super geiles Spiel. Und das spiele ich gerade und Diablo 3 immer noch an der Xbox. Auch mal so ein bisschen, hab jetzt Kaltu, nein, wie heißt er? Wir wissen nicht, wie er heißt, ne? Auf jeden Fall irgendwo ziemlich am Ende, zweiter Akt, und habe ich aber nicht mehr so viel gemacht. Aber es macht auf jeden Fall auch Mordspaß und ist toll. Ein bisschen Minecraft habe ich nochmal gespielt, sterbe immer und habe dann keine Lust mehr. Und habe ein bisschen Alien Isolation gespielt, wobei ich sagen muss, dass mich das Spiel halt nicht ganz überzeugen konnte, weil ich bin es halt gewohnt, wenn ich was sehe, dann mit der Waffe dahin zu laufen und zu schießen und nicht wegzulaufen und mich zu verstecken. Und da muss man halt immer weglaufen und sich verstecken, also ist nicht so ganz mein Spiel. Aber grafisch sieht's gut aus, bis toll. Ja, manche Sachen, so die Lippensynchronität und sowas, die stören mich, weil die ist nicht gegeben. Aber ansonsten ist es grafisch echt ganz cool. Du hast es dir nicht gekauft, ne? Brauchst auch nicht. Das ist auch nicht so.
Das ist ja die Fortsetzung, auch wenn Thorsten jetzt wieder sagt, es wäre nicht die Fortsetzung von dem Spiel, was wir schon mal spielen wollten.
Es ist noch original verschweißt. Gut. Mario, was spielst du denn gerade? Weil du jetzt was spielst.
Ich habe wenig gespielt in letzter Zeit und ich habe auch gespielt, das ist also wirklich Vergangenheitsform, also sozusagen angespielt, Drive Club. Auf der PlayStation, das hatte ich ja damals schon, ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren so ungefähr bestellt, bevor die PlayStation rauskam. Das war ja für 20 Euro zu bestellen. Und das ist ja jetzt vor einiger Zeit gekommen und ich habe halt, ja, weiß ich nicht, vielleicht insgesamt eine Stunde irgendwie einige Runden gedreht und bin aber jetzt nicht so der Fan von unseren Rennspielen und hier ist jetzt der Funke auch gar nicht so richtig übergesprungen. Teilweise ist es schwer und dann die ganze Online-Komponente, die ging halt in den ersten Tagen nicht. Jetzt habe ich es nicht wieder ausprobiert. Also für mich ist es jetzt, also mir macht es jetzt nicht so richtig Spaß. Es wird jetzt erstmal in der Schublade liegen bleiben.
Ich habe noch was vergessen, ich spiele natürlich auch wieder World of Warcraft. Seit einer Woche. Entschuldigung.
Macht ja nichts.
Das war's bei dir?
Das war's bei mir. Also wir haben nach dem Drive Club hatten wir dann sogar nochmal Mario Kart rausgeholt auf der Wii U und das hat doch mehr Spaß gemacht.
Ja, ich habe sehr viel FIFA 15 in der Zeit gespielt, wo ich kein Internet hatte und mich da so ein bisschen drauf vorbereitet, weil jetzt kommendes Wochenende kommt auch der Marius wieder vorbei und mit dem spiele ich zusammen immer so ein Zweitligateam, was wir dann versuchen, in die erste Liga zu pushen. Und dann aus dem Hotel immer abends gespielt, noch mein FIFA 14. Und jetzt mit FIFA 15 werden wir das wieder angehen. Und wir gehen das natürlich auch sehr professionell an mit Excel-Sheets nebenbei, wo wir die Spielerstärke noch
nebenbei. Marius, das war ja der die rote Karte so schnell gekriegt hat.
Ja, genau der. Ja. Und mit dem zusammen, der kommt jetzt kommenden Samstag vorbei und da werden wir dann starten mit FIFA 15.
Ist das denn dieser Karrieremodus da?
Genau, in dem Karrieremodus.
Der ist ja auf der Xbox One ist der ja richtig gut, weil da kannst du ja noch mehr Spieler kaufen als auf der PlayStation 4.
Ja, das stimmt.
In-App-Käufe, Spieler kaufen, nicht?
Das ist vielleicht
das
ist
für das Team.
Ultimate Team.
Also Ultimate
das ist was anderes. Nicht der Offline-Karrieremodus. Okay.
Aber wie spielt ihr das denn zusammen?
Zu zweit, in einem Team.
Und die machen, zu zweit macht ihr ein Team, was sich dann weiterentwickelt?
Genau.
Und jeder hat seine eigene Position?
Genau. Ja, nicht jede eigene Position. Also wir spielen nicht jeder einen Spieler, sondern wir spielen das gesamte Team.
Ja, aber man spielt in diesem Karrieremodus spielt man doch immer nur eine Person.
Nee, es gibt zwei Karrieremodi. Du kannst Spielerkarriere spielen, da spielst du einen Spieler. Oder Managerkarriere, da spielst du ein Team.
Ach so, und spielst du denn dann wirklich oder managst du nur das Team?
Du machst beides. Wir managen das Team, wir kaufen Spieler, wir verkaufen Spieler wieder, wir investieren in den Jugendstab oder so und managen das Team schon und verlängern Verträge mit den Spielern. Und spielen aber auch die Spiele.
Und in dem Spielen könnt ihr euch dann, dann ist dann wie normal FIFA, dass man halt gerade derjenige ist,
wenn du zu zweit, in, da, genau, wenn du zu zweit in einem Team spielst.
Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, wo man sich immer noch getroffen hat und hier Football Manager 2000 oder wie das
sowas in der Art, genau.
Und da nur, dass man hier jetzt auch selber spielt und nicht nur
spielt auch selber
und Torchancen sieht.
Wir überlegen halt, investieren wir hier jetzt eher in Talent für den Rechtsverteidiger oder nehmen uns einen Gestandenen, den wir uns da besorgen, und wo setzen wir auf die Spiele, die wir schon haben, wo suchen wir uns neue und so und sowas. Mhm. Halt mit erste FC Kaiserslautern, also Zweitligateam, und versuchen das dann hochzupushen.
Richtige Herausforderung.
Und das ist einfach ziemlich witzig, weil du dann auch mit FIFA 15 jetzt individuelle Sachen, also das ist richtig geil jetzt, du kannst den Spielern individuelle Vorgaben geben, kannst sagen, ob ein Verteidiger jetzt, wenn du angreifst, mit nach vorne kommen soll oder hinten bleiben soll, und so individuelle Taktikvorgaben für die Spieler, das ist schon, geht ein bisschen mehr in die Tiefe, macht schon Spaß. Mhm. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet in der Zeit, wo ich kein Internet hatte. Jetzt, seitdem ich Internet wieder habe, das Erste, was ich gemacht habe, war den WoW-Patch runterladen, und habe dann relativ schnell die Sachen jetzt durchgespielt, die mit dem Patch gekommen sind. Also die Quests, die es gab, und die obere Blackrock-Spitze gespielt. Und dann habe ich heute, gestern und heute, Destiny mal wieder reingeschmissen. Mhm. Und habe auf Level 10 weitergespielt. Und ich muss sagen, die Missionen waren jetzt gar nicht schlecht, die ich gespielt habe, wobei ich schon immer Horde-Sachen gehasst habe. Ich habe es schon immer.
Das ist genau
das Spiel. Ich mag diese Sachen nicht. Jetzt kommen Wellen von Gegnern und erledige die. War ich noch nie ein großer Fan von. Und Destiny ist ja quasi, quasi Horde-Modus online.
Ja.
Und es war so geil, wie man die nächste Mission gestartet hat. Das war schon wieder: Oh, sie haben uns entdeckt, verteidige mich.
Das Beste ist ja, du musst ihn ja gar nicht verteidigen. Es wäre ja noch so, wenn jetzt wenigstens die Herausforderung auch noch wäre, dass nicht so viel Schaden auf den kommen darf oder so. Aber nein, verteidige mich. Aber
es ist einfach so, dass es kommt Gegnerwelle nach Gegnerwelle, und ja.
Und hast du viel zusammengespielt auch, oder bist du doch fast nur alleine?
Ja, jetzt die letzten zwei Tage nur alleine natürlich.
Nee, ich meine jetzt bei Destiny.
Alleine.
Okay, weil das finde ich jetzt, also es war ja bei mir auch immer so, also wo ich das gespielt habe.
Ja, das sind nur die Strikes, die du zusammenspielst.
Ja.
Da ist halt echt dann auch so bescheuert. Du machst halt einen Strike, und der ist halt für Level 22 empfohlen. So, und dann gehst du halt da rein mit 22, und dann hast du einen Level 20er dabei. Dann kannst du den nicht kicken und nichts, ja. Dann spielst du mit dem, und beim Endkampf verkackt der und geht aus dem Team. Und du stehst dann da zu zweit. Ja, geil, kriegst keinen neuen da rein. Also wegen dem Penner, der da gar nicht hätte sein dürfen in
der Instanz. Das ist ja generell.
Also das funktioniert wirklich nur, wenn du es mit Freunden spielst. Ja. Alles andere ist da echt scheiße.
Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen besser, was ich gespielt habe, aber es ist immer noch nicht so der große Wurf. Und das habe ich jetzt nochmal gespielt. Und wenn ich jetzt meine Anlage auch, ich meine, gut, in zwei Wochen bin ich ja dann im Urlaub, und bis dahin werde ich jetzt wahrscheinlich nichts noch groß durchspielen oder so, aber mein Plan ist, okay, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin, ist Riders of Draenor draußen, dann weiß ich auch, was ich spiele. Die
hast du eigentlich, also wenn du so, weil ich hab, oder über WoW sollten wir gleich noch einmal kurz reden, wenn du fertig bist.
Nee, ansonsten, Drive Club habe ich auch angespielt, weil ich sagen muss, dass ich verstehen kann, warum Drive Club so eine Durchschnittswertung von 70 hat, oder 72 oder 75 oder was auch immer. Wobei ich sagen muss, dass das, was die Leute kritisieren an Drive Club, ich gerade eigentlich ganz gut finde, und deswegen Drive Club schon bei mir. A, haben Leute kritisiert, dass es halt nicht so die ganzen Tuning-Optionen gibt und sowas. Und das war sowieso was, was ich in Spielen nie gemacht habe. Also ich habe nie großes Auto getuned und so, sondern ich bin dann immer standardmäßig gefahren. Das finde ich ganz gut. Und sagen wir so, was heißt, ich finde es ganz gut, es stört mich nicht, dass es nicht da ist. Und das Zweite ist, dass viele Leute sagen, es ist ein bisschen schwer. Das stört mich auch nicht, weil ich finde es halt ganz gut, dass es mal keine Ideallinie gibt und kein hier muss ich jetzt herfahren, sondern wirklich einfach, man spielt das, man fährt halt da seine Runden, und das Auto fühlt sich gut an, das Lenken fühlt sich gut an, also es, mir macht es Spaß, es ist jetzt nicht das beste Rennspiel aller Zeiten, es ist einfach ein solides Rennspiel. Das
ist ja Forza Horizon 2 schon.
Das ist, ja, Forza Horizon 2
Spaß.
Ist auch ein gutes Spiel, aber was mich da tierisch nervt, es nervt mich einfach, wenn ich mit einem Lamborghini Gallardo oder sowas durchs Gelände fahren kann. Das ist für mich einfach sowas, wo ich mir dann denke, das passt einfach nicht. Es passt nicht.
So kannst du es bestimmt. Ich frage es, ob du es
machen würdest. Ja, genau. man kann es bestimmt machen einmal.
Ja, genau.
So, das ist so. Gut, aber das ist ein ganz anderes Thema. Drive Club gefällt mir, wie gesagt. Spielt sich gut. Aber es ist immer noch nicht das Nonplusultra des Rennspielgenres. Deswegen ist das auch schon gerechtfertigt mit der Bewertung. Aber es macht halt Spaß. Und das sind so die Sachen, die ich jetzt gespielt habe, ja.
Als du WoW gespielt hast, hast du irgendwas gemacht, was du vorher schon mal gemacht hast? wo du jetzt einen Bezug hast, wie die Schwierigkeit vorher war und wie die Schwierigkeit jetzt ist. Oder wie die Komplexität deiner Klasse vorher war und wie die Komplexität jetzt ist.
Wir haben, wie gesagt, wir haben dieses Fünfer-Dungeon gemacht, aber das kannst du jetzt nicht wirklich mit Schwierigkeit vergleichen.
Also ich habe halt sowohl mit Neo als auch mit Taren habe ich halt Garrosh nochmal gemacht. Im HC-Modus, also im ehemaligen Normal-Modus, jetzt halt eben HC-Flex. What the fuck? Also ich habe mit Neo nur zwei Tasten gebraucht, glaube ich. Also einfach so, es ist so unglaublich einfach geworden.
Gibt's nicht, aber im Moment, es gibt doch jetzt auch so einen Buff, wie es damals ähnlich wie es bei Ice Crown gab.
Ah, okay.
Es gibt doch jetzt wie heißt das denn nochmal?
Ja, okay,
es gibt also irgendwas mit, dass es jetzt generell einfacher ist.
Ah, okay, das erklärt, also aber das erklärt dann vielleicht was. Okay, dann, wenn es wirklich sowas gab, weil es war halt krank. Ich habe halt noch nie auch nach Garrosh so schnell droppen gesehen und.
Es gibt aber sowas, das ist. Ich guck mal kurz.
Okay.
Vielleicht sehe ich sogar, wie es heißt.
Ja, gut, das erklärt es dann. Okay, also dann haben sie wirklich auch Nerf da reingemacht, damit das jeder irgendwo schafft. Okay. Und lustige Geschichte nur: man kriegt jetzt ja mit dem ersten Garrosh-Kill ein garantiertes Erbstück, eine garantierte Erbstückwaffe, wenn man noch keine hatte vorher, ne?
Mhm.
Jetzt rate bitte einmal, was die Taren wohl gegeben haben könnten. Verstehe ich jetzt nur jemand, der selber WoW spielt. Sorry an alle anderen, aber Bastian, rate, was hat Taren wohl bekommen als Caster-Schamane?
Als was?
Als Waffe. Die garantierte, du kriegst jetzt immer beim ersten Garrosh-Kill
einen Stab.
Richtig. Warum? In welcher Welt will ein Caster-Schamane einen Stab haben in WoW?
Ja.
Und es war noch ein Caster-Schamane dabei. Rat mal, was der bekommen hat. Stab. Es scheint wirklich das Ding zu sein, was sie präferieren. Ja, das ist doch genau das, was die alle haben wollen. Die rennen ja alle mit dem Stab rum.
Ja, das ist generell ist es natürlich nicht blöd, weil das kann man auch für Caster noch verwenden, ne? Aber
ja, es ist maximal behindert. Du willst halt eine Einhandwaffe und ein Schild haben. Also alles andere, da weigert man sich doch, das anzulegen. Naja, aber es war wirklich sowohl von, also ich habe mit Taren im Endeffekt auch nur zwei, drei Totems gestellt und die ganze Zeit Kettenheilung gespammt. Es war einfach völlig Brain-AFK-Modus. Aber gut, wenn es genervt wurde und man hat natürlich jetzt auch endlos gutes Gear. Also mit WoD am Anfang wird es, glaube ich, schon wahrscheinlich wieder deutlich schwerer werden, gerade für die Heiler.
Also auf jeden Fall, ich glaube, das ist, ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Buff, aber es ist so. Dieser Buff ist, glaube ich, so integriert in dieses, wie heißt es denn noch? Dass man jetzt hier, dass die Zahlen sich verändern.
Ja, ja, und in so. Den, die Stadtquetsche, die Itemquetsche.
Item Squish und so, ja, genau.
Okay.
Stat Squish und so, das ist, glaube ich, irgendwie mit eingebaut. Okay, also okay. Die Lebensenergie, die er jetzt hat, passt nicht mehr zu dem.
Also, es sollte auch so sein, dass es deutlich einfacher geworden ist und nicht aus Versehen jetzt nach dem Motto, das Ganze, okay, dann bin ich gespannt. Mit WoD wird wahrscheinlich alles wieder schwerer werden. Gut, das Essen ist noch nicht in Sicht, oder?
Müsste eigentlich das jeden Moment kommen.
Können wir noch kennt ihr schon machen.
Das haben wir. Achso, okay. Natürlich. Letzte Wenn wir was Gutes haben. Hast du ein gutes kennt ihr schon, Mario?
Ich habe ein super kennt ihr schon. Wobei ich es eigentlich noch nicht wirklich beurteilen kann. Und zwar, wir hatten ja am Anfang erwähnt, dass wir den Hörer, den einen lieben Hörer
den, getroffen dass wir den Hörer getroffen haben.
Den Hörer getroffen haben. Den Stefan aka Sendersucher. Und im Gespräch hat sie halt gestern herausgefunden, dass der eben auch ein Fan ist von so Outdoor-Spielen wie Geocaching, Ingress und so weiter, aber nochmal um vieles mehr als ich, also dann noch viel, viel mehr macht. Und der erzählte eben auch von einem Spiel, was sich Mansi nennt. Und das ist jetzt quasi mein, kennt ihr schon, ich kenne es aber selber eigentlich noch nicht, habe mir die App jetzt mal runtergeladen. So wie ich es verstanden habe, ist es ein Spiel, wo man eben keine Portale sucht, die irgendwo aufgebaut werden oder keine Caches, die irgendwo versteckt sind, sondern Barcodes, die an verschiedenen Stellen befestigt werden. Und diese Barcodes werden dann eben zentral gespeichert, verwaltet, wie soll man sagen. Und man kann eben dann da diese Barcodes sammeln und kriegt dann da Punkte für. Und er hat eben auch noch erzählt, dass es dann auch so Clans, oder wie nannte er das, gibt, die dann bestimmte Dinge machen, gemeinsam machen, was eben auch ganz schön ist. Ich habe so verstanden, dass es so ein bisschen so ein Freemium-Modell ist. Also man kann jetzt zum Beispiel diese Barcodes kann man jetzt wohl auch online kaufen oder es gibt auch bestimmte, die da mehr Punkte gibt, wo man dann auch online irgendwie was Geld für ausgeben kann. Weiß ich jetzt nicht, wie extrem das ist, wie man das spielen kann, auch ohne allzu viel Geld auszugeben. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir die App mal runtergeladen und werde mir eben auch mal nochmal genauer angucken, wo diese Orte sind. Stefan sagt, es gibt eben ziemlich viele auch in Köln und da ich ja sowieso öfter da bin, werde ich mir die dann da mal angucken und denke, das ist bestimmt eine spannende Sache.
Ja, mein Kenntnisstand ist auch passend zu einem Thema, was ich vorher hatte, nämlich zum Thema Streaming. Wenn man jetzt mehr als einen Streaming-Provider zu Hause hat oder nicht weiß, welchen man sich denn wohl mal klicken könnte, sollte, gibt es eine nette Internetseite, die heißt werstreamt.es, also wer streamt es. Und da kann man halt eben für eine Serie, die einen interessiert, einfach mal schnell nachschauen, wer es überhaupt im Angebot hat, bei wem es welche Staffeln gibt und ob diese Staffeln eben dann auch dort käuflich erworben werden können oder eben zur Flatrate gehören. Und da kann man dann halt eben vergleichen, was sie, je nachdem, wo man sie halt sonst sich kaufen wollte, kosten würden oder ob sie halt eben im kostenlosen Modell mit enthalten sind. Also wer streamt es, ist eine ganz nette Seite.
Streamt.es.
.es, genau. Wer streamt.es. Okay. Also ganz coole URL, kann man sich ja gut merken. Mhm. Jetzt hatte Bastian ja ein halbes Jahr fast Zeit, sich ein tolles Kennt ihr schon zu überlegen. Und wir sind ganz gespannt.
Du musst auch nicht.
Du musst auch nicht. Du kannst auch, bist jetzt ja auch ein bisschen überrumpelt worden heute, dass wir einfach heute hier hingekommen sind.
Also,
momentan. In der internetfreien Zeit ist das dann auch schwer. Das heißt, dann schuldest du uns aber nächstes Mal zwei. Dann können wir uns darauf einigen.
Nee, ich würde sagen, das nächste Mal muss ich den Knaller kennen.
Okay, oder das Knaller.
Das ist noch besser.
Also ich sag mal mindestens so vom Kaliber Pottipatter.
Ja.
Pottipatter. Also Kaliber Pottipatter nächstes Mal nochmal und du bist entschuldigt für heute.
Ja. Da muss er schon mal zurückhören, aber trotzdem noch legendär. Ja, dich werden wir ja leider jetzt die nächste Sendung wieder nicht dabei haben, weil du ja, wie du ja schon sagst, in zwei Wochen dann in Urlaub fährst und ein bisschen länger weg bist. Aber dann in ein paar Sendungen.
Ich glaube.
Und du bringst auch die ein oder andere Impression mit.
Ich bringe die ein oder andere Impression
genau.
mit. Ja. Ich glaube, da werde ich schon das ein oder andere ganz nette zu berichten haben.
Vielleicht überhaupt aus für Amerika. Die es noch nicht wissen. Also zum einen geht es nach Amerika, aber Highlight natürlich auch, es geht zur BlizzCon, der Blizzard-eigenen Hausmesse.
Das ist natürlich schon richtig cool.
Wo ich aber eine starke Vermutung cool. habe, dass ich auch was richtig Cooles dort vorgestellt bekomme, was wir jetzt noch nicht wissen.
Und ich habe große Angst, dass es einen Flitzer geben könnte, der sich besonders freut, dass da etwas Cooles vorgestellt wird, was wir jetzt noch nicht kennen und dieser Flitzer uns gerade gegenüber sitzt. Aber,
Nur mal so
schon eingepackt, ne?
Nur mal so kleiner Teaser, wo weswegen ich glaube, es könnte da was kommen, ist nicht nur diese freie Zeit, sondern es wurde vor einem Jahr oder zwei Jahren auch vom Blizzard gesagt, dass ein kleines Team bei Blizzard daran arbeitet, die alten Original-Warcraft-Teile zur Verfügung zu stellen, dass sie auch auf aktuellen PCs gespielt werden können. Hm. Ja, ich glaube, es kommt was. Ich glaube, es kommt was in Richtung Warcraft RTS.
Okay. Ach so, dieses alte Warcraft.
Ja, ich glaube, in die Richtung kommt was. Okay. Ich glaube, in die Richtung kommt was.
Wir werden sehen, weil ich glaube ja, dass sie jetzt eher, weil es haben ja, sie haben ja Heroes of the Storm noch so quasi nicht gelauncht, kommt jetzt ja bald. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch und dann fehlt noch ein Starcraft.
Ich sehe das Crossing. So. Ich
ja, du hast ja
gesagt, Potenzial.
Ja. Wir werden sehen.
Ja,
also wir haben es auf jeden Fall jetzt ja hier
festgehalten. Wir haben es live on tape,
genau.
Dass ich sage, es kommt was in Richtung Warcraft RTS.
Wir sind gespannt. So, dann würde ich sagen, mache ich einfach einen Deckel drauf. Sind ja doch länger geworden als geplant, aber das ist ja nicht schlecht. Bedanke mich bei euch beiden, wie immer. Und natürlich bei allen Hörern und besonders bedanke ich mich bei einem großzügigen Flatter-Spender, der quasi die heutige Sendung im Alleingang finanziert hat, was die Auphonic Post-Processing-Kosten
angeht. Es waren mehrere,
aber also. Ja, vielen Dank und die geht dann, wie gesagt, heute auf Kosten eines Hörers.
Genau, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
Tschüss.
Ciao.